Wenn das alles drin bleibt, dann möchte ich jetzt bitte ein schönes Geräusch machen. Weil wir eine so schöne Folge vor uns haben.
Lass uns erstmal unseren, was haben wir, Paul?
Was denn?
Eins.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur unter, in und über der Gürtellinie mit
mir! Nein, Tatjana Berlin, Paul Schulz und Icke, mir, Barbie Breckert.
Ja!
Ja! Ja.
Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, meine Lieben.
Na?
Na?
Geht's euch gut?
Ja.
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 Doch.
Ja.
Ja.
Die schlimmste Folge aller, die jetzt für mich kommt, und ich bin überraschend gut gelaunt. Und ich bin
Ich habe
Horror überstanden. Horror war die schlimmste Folge ever.
So.
Ja. Und jetzt wird's lustig trotzdem. Ich freue mich schon.
Wir bleiben wenigstens in Bewegung dieses Mal.
Wir bleiben in Bewegung. Wir leben gesund.
Dick sitzen und ja. Was hast du denn gegen Tanz?
Also eigentlich finde ich Tanz langweilig. Ich weiß nicht warum, Tanz fand ich schon immer langweilig.
Wenn du es tust.
Um den Tanz.
Das ist nicht langweilig.
Also Tanz im Film können wir ja vielleicht konkretisieren. Ich bin auch kein großer Tänzer, trotz Tanz.
Gerade ein Performance-Video von dir gesehen und.
Ja, ich erzähle auch gleich was zu einer Performance, aber ich bin kein großer Tänzer und ich finde Tanz im Film selten interessant. Also mich interessiert es einfach nicht, die Leute beim Tanzen zu sehen. Mich bringt das überhaupt nicht weiter und ich finde es langweilig und ich habe da, wenn da Musik und Singen mit im Spiel ist, dann heißt es für mich Musical, dann ist es super, aber nur Tanz finde ich doof.
Das ist für mich wirklich so, also wenn mir Leute sagen, dass sie Tanz generell langweilig finden oder besonders auch Tanz im Film oder in der Serie, dass das nichts mit ihnen macht, das ist für mich so, wie wenn mir jemand sagt, dass sie Ceviche nicht mit das Leckerste finden, was es auf der ganzen Welt gibt oder
was
so.
Was bitte?
Ceviche. Some other time. Dann denke ich immer so, das ist doch absurd, weil ich es mir tatsächlich nicht vorstellen kann, dass das für jemanden nicht das Gleiche auslöst, wie es für mich, was irrsinnig ignorant ist, I know.
Ja,
aber ich bin da so, also I remember still,
du
das erste Mal, dass ich Dirty Dancing gesehen habe, ich war schweißnass vor Aufregung, ich konnte tagelang nicht schlafen, ich habe den 12-mal hintereinander geguckt, glaube ich, zu Hause.
Ich habe ihn noch nie gesehen.
Ausgeflippt bin ich. Das macht mit mir emotional Dinge, die kann ich gar nicht in Worte fassen.
Oh, wie schön, ich bin neidisch ein bisschen, ehrlich jetzt.
Also
ich wünsche mir auch das
meine
Talent.
Meine ersten Tanzfilme sind andere und Dirty Dancing hat mich nicht zum Ausrasten gebracht. Dirty Dancing ist für mich, ich habe eine Melone getragen. Aber,
eine Wassermelone.
Eine Wassermelone.
Bitte richtig, Paul.
Ich habe eine Wassermelone getragen. Ja.
Aber jetzt erzähl mal erstmal dein schönstes Tanzerlebnis. So wollen wir doch mal anfangen.
Mein schönstes
bisschen
Tanzerlebnis.
Positiv.
Meine schönste, also,
oder schlimmstes.
Ich habe,
oder
schlimmstes. Ich habe zwei Tanzgeschichten. Die eine ist.
Wir nehmen eine.
Die erste ist sehr gut. Die erste inkludiert eine Entschuldigung. Nämlich, ich möchte mich hiermit bei René entschuldigen. René war der Vortänzer bei unseren Schulbällen. Also man kennt das ja, wenn man in der Schule irgendwie so 13 und 14 und doof und vielleicht noch im Schrank ist, dann fürchtet man sich immer ein bisschen davor zu tanzen, weil dann könnten ja alle sehen, dass man homosexuell ist. Und René hat das seinerzeit immer überhaupt nicht gestört. René hat sich immer vor 200 versammelten Jugendlichen in die Mitte der Tanzfläche gestellt und hat einfach losgetanzt. Und natürlich ist René auch homosexuell. Ich weiß noch, dass ich da immer an der Seite saß und irgendwie gleichzeitig neidisch und so ein bisschen entsetzt war über so viel
Selbstbewusstsein
ja, und toll. Leckt mich doch alle mal am Arsch und ich konnte das nicht. Ich brauchte noch 2 Jahre, bis ich soweit war und deswegen irgendwie, René, du hast meine Jugend verschönt und seist hiermit nochmal gelobt. Du wirst das hier alles nicht hören, aber das ist auch egal. Dafür hören es andere Leute und wenn ich jetzt so Jungs sehe, die sich vergessen und gehen lassen und so richtig abhotten. Ich kann das inzwischen auch ganz gut. Also irgendwie Barbie und ich haben ja in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen, dass wir in unserer Jugend alleine tanzen gegangen sind, um zu tanzen und nicht um irgendwelchen anderen Blödsinn zu machen. Aber das braucht halt alles noch so ein bisschen. Und das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, ich war mal auf einem Berg, weil mein Ex-Mann war für eine Weile Skilehrer und wir haben mal spontan mit 4 anderen sehr angetrunkenen Skilehrern eine Choreografie zu den Spice Girls gemacht und danach wurde mir gesagt, dass ich die schönsten Beine im gesamten Saal hätte und da waren auch ganz, ganz viele Frauen dabei. Das Ganze ist 20 Jahre her, das stimmte damals auch noch, aber I gave it my best Bob Fosse and that worked.
Ich war mit diesem Tanztalent nie so gesegnet, muss ich dir sagen. Also ich bin zwar zur Tanzschule gegangen, aber nur, weil die Tanzschule bei uns im Nachbardorf geleitet wurde von Uta Fennel. Und Uta Fennel kennen die Älteren von euch noch aus dem Werbefilm der 70er zu Der General. Der General war so eine Uschi, die mit weißer Bluse in ihrem Wohnzimmer stand und plötzlich kriegte die überall so Plassen und alles so Abzeichen an ihre Bluse und dann hatte sie diesen super Reiniger in der Hand und das war eine berühmte Werbung und die war die Tanzschulenleiterin und deswegen bin ich dann nur hingegangen, weil ich dachte, der Werbefilm färbt auf mich ab. Tat er nicht und meine Hüftsteifigkeit, die später berühmt wurde, zum Beispiel bei dem gerade von Barbie begeistert zitierten Auftritt als Tina Turner, die wurde dann, die habe ich zu einem Markenzeichen umgewandelt, aber sie ist halt da, diese Hüftsteifigkeit und deswegen war ich auch nie der Tänzer und die Tänzerin und das Tänzerchen, was ich mir erträumt habe, weil ich das nicht kann. Und ich hatte auch nie so das Bedürfnis, muss ich sagen. Also ich bin nie so der Alleintänzer gewesen. Und ja, insofern war die Tanzschule eine schlechte Erfahrung. Und eine andere schlechte Erfahrung war, als ich mal mit Barbie und wie hieß sie? Cheyenne. Zusammen im GMF zur Oscar-Nacht Dreamgirls zum Besten gegeben habt, was wir in ungefähr, ich sag mal, 5 Monaten vorher von einem berühmten Choreografen eingeprügelt
gekriegt haben. Dolan José, an dieser Stelle.
Genau, Dolan, schöne Grüße. Also die beiden anderen haben es sofort intus gehabt. Die haben einmal das Video von Beyoncé gesehen und aus dem Film und wussten, was sie machen müssen und ich wurde geschliffen.
Also we're the dream girls here to make you happy, die Nummer?
Ja,
also
alles. Wir haben alle Nummern aus dem Film. Und
alle
ich
Choreo, Original-Choreo.
Original-Choreo und das geht mit mir halt gar nicht, weil ich nach Schritt 3 vergessen habe. Und ich kann auch nicht koordinieren. Ich bin Rechts-Links-Verwechslerin und wenn man mir sagt, rechts ist mein vorlinker Arm zurück, mache ich genau das Gegenteil und ich kann da nichts für.
Das war sicher unterhaltsam.
Ja, genau. Das war sehr lustig, aber es war für mich dann auch sehr schwierig. Aber das war trotzdem lustig.
Du übertreibst natürlich wahnsinnig. Wir haben das auch nicht einmal gesehen und konnten das sofort. Das war für uns auch wahnsinnige Arbeit, das so hinzukriegen, wie es dann am Ende
war. Ja, aber ihr habt so hingekriegt, wie es dann aussah. Ich nicht.
Nee, aber ich fand, es hatte was wahnsinnig Charmantes. Du hast
mich immer geschubst
Nummer.
Von hinten.
Genau, ich habe dich festgehalten. Wir haben One Night Only mit der Ballade angefangen und dann habe ich es geschnitten in die Disco-Version. Und du hast mit der Ballade angefangen und als ich dann die Disco-Version losging, mussten wir auf die 1 loslaufen und du warst bei der Probe immer falsch. Und ich habe dich dann bei der Live-Version, habe ich dich hinten am Hosenbund, am Strumpfhosenband festgehalten, hab dir dann den Viervierteltakt auf den Arsch geklopft und hab dich auf die 4 losgeschubst, damit du auf die 1 läufst.
Ja.
Und es hat funktioniert.
Das ist die traurige Wahrheit hinter der perfekten Illusion.
I loved it. Oh.
Mann oder Frau, wer weiß es genau in dem Moment.
Es wussten alle.
Ja, das war meine Erfahrung mit Tanz.
Das war sehr schön. Ja, ich habe sehr viele, sehr schöne Erinnerungen an Tanz. Ich habe sehr früh damit angefangen. Ich habe tatsächlich lange Ballett auch getanzt als Kind, bis man mich da sehr gemobbt hat und gehänselt hat. Ja, Jungs sind echt scheiße, was das angeht. Also ich bin auch tanzend und singend durch die Straßen gelaufen, bis man mir irgendwann suggeriert hat, dass man das nicht macht und dass das nicht normal ist. Und dann habe ich das auch mir aberzogen, leider. Und es ist auch schwierig, das heute wieder rauszukramen, obwohl es mir eigentlich nicht mehr, ne? Heute habe ich das Gefühl, man würde mich einweisen lassen, wenn ich das tue. Aber hey, ich habe das als Kind gemacht und genossen. Und Tanz war halt immer super wichtig für mich. Und ich habe es geliebt. Und als Madonna in mein Leben kam, war eben auch Madonna dann tanztechnisch sehr wichtig, weil die auch die erste war in meiner Welt. Ich war ja schon Janet Jackson-Fan, aber da fand ich die Choreos, das war mir immer zu schnell. Und so bei Madonna hatte ich da so ein eher das Gefühl, ich will das auch machen, ich will das auch können. Und habe dann immer Stop-Motion-mäßig die VHS, also mit der Pause-Taste, jede Bewegung mir angeschaut. Ich habe versucht, mir Vogue so beizubringen und so. Und es gab war das die Girly Show? Ja, es war die Girly Show. Oder die Blonde Ambition Tour, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war die Girly Show.
Worüber redest du?
Wo sie die Like a Virgin Inszenierung auf diesem riesengroßen Bett gemacht hat.
Das war die Dirty Show.
Ganz langsam, ganz lasziv, und sie hatte diese beiden tollen Vogue-Tänzer dabei, die Ballroom-Tänzer mit diesen ganz spitzen Gautier-Titten-BHs. Und das war so eine ganz langsame Nummer, sehr sinnlich und eben super pornografisch zum Schluss. Und die hatte ich 100-mal gesehen und wollte das zu Hause eben auch proben in meinem Zimmer und hatte den Live-Soundtrack bekommen durch irgendeinen Bootleg und hatte an dem Tag ein Gauloise-Plakat, das hat man damals gemacht. Ich habe Gauloise geraucht, rote Gauloise damals schon, bis heute, hi. Und hatte dieses Plakat an irgendeiner Bushaltestelle geklaut, wie man das früher gemacht hat, Stoppschilder und Plakate, das ist peinlich. Aber hey, und hatte das an dem Tag aufgehängt und meine Mutter war außer Haus. Und dann habe ich angefangen, diese Choreografie auf meinem Bett zu proben, eben wie Madonna das gemacht hat, genauso pornös. Ich habe mich nicht selbst befriedigt, ich habe einfach nur mir auch wild zwischen den Beinen rumgefingert und mich dahin gewälzt im Takt zur Musik.
Für niemanden?
Für mich, weil ich es lernen wollte und weil ich Madonna war in meinem Kopf. Und bin danach dann runtergekommen ins Esszimmer und bin auf meine Mutter getroffen und ich sagte, ah, du bist schon da. Übrigens, ich habe ein neues Poster in meinem Zimmer aufgehängt, wollte ich dir noch zeigen. Sie so, ich habe das schon gesehen. Und dann wusste ich also. Sie war leider während meiner Choreografie in meinem Zimmer und ich habe es nicht mitbekommen. Sie hat mich dabei gesehen, wie ich mir Madonna-esque, die Katze gerubbelt habe. Quasi. Ja. Also es gibt natürlich 100 andere peinliche Geschichten, wie mir auf der Bühne die Choreo nicht mehr eingefallen ist und ich dann improvisiert habe mit einem großen Ventilator in der Hand auf der Bühne hin und her gerannt bin, verzweifelt und in das Ventilator-Ding gesungen habe, weil ich nicht mehr wusste, wie die Choreo geht und so. Aber ja, das führt hier zu weit. Tanz ist so schön.
Ja, freut mich.
Tanz ist, also, ich kann nicht verstehen, also, weil Tanz ist doch.
Ich kann ja auch nicht singen.
Darum geht es doch. Singen und Tanzen sind zwei völlig unterschiedliche
Dinge. Naja, aber
Emotionen Tanzen ist doch so, also, wenn man es selber macht, ist es erstens sehr befreiend, egal wie man dabei aussieht. Vor allem, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, wie man dabei aussieht. Und anderen Leuten dabei zuzugucken, die wirklich gut tanzen können, das ist so, als würde man anderen Leuten dabei zugucken, die wirklich gut malen können oder die wirklich gut.
Ist ja sehr spannend, so, wenn jemand malt.
Nein, aber das ist.
Bob Ross.
Nein, malen ist ja tanzen, nur in sehr viel langsamer. Aber diese Körper in dieser Perfektion zu sehen, ich bin kein großer Freund von klassischem Ballett, also. Die Tütü-Nummer mit den bestrumpfosten Jungs interessiert mich nicht.
Nee.
Aber wenn es dann so, sage ich mal freundlich, ab Palooka und Maurice Cunningham und Pina Bausch und so, das ist schon eine sehr eigene Art von Ausdruck und sehr eigene Art von Kunst.
Ohne Gesang ist das für mich alles nichts.
Ich bin da auch voll, ich finde diese ganz modernen Sachen, ich finde ja, also Musikvideos war immer schon mein Medium auch. Aber ich finde auch dieses, was jetzt sehr modern geworden ist, diese Companies, die gegeneinander antreten, in ewig kleinteiligen, synchronisierten Hip-Hop-Battles. Ich könnte mir das wirklich stundenlang angucken und ich kriege immer noch Gänsehaut und Tränen in den Augen. Also ich kriege bei Tanz oft Tränen in den Augen, was viele Leute nicht verstehen. Aber ja, ich finde einfach synchrone Körper in Motion oder sehr emotionale Literal-Geschichten.
Zum Beispiel gucke ich ja Let's Dance, aber das gucke ich, glaube ich.
Das ist jetzt nicht so das, was ich meine.
Ich überlege auch gerade, warum ich es gucke. Ich gucke ja auch nicht Let's Dance, weil ich den Tanz sehen will, sondern ich will sehen, wer ist da besser, wer ist schlechter, was sagt die Jury.
Ich dachte, du hast so Competition-Geschichten.
Ich hasse Competition-Geschichten. Aber das Einzige, was ich ein bisschen gelten lasse.
Charlotte Crackhouse im Dschungel. Wie heißt das?
Ja, ja, Kampf der Reality Stars. Ja.
Warum?
Weil das ein Freund von mir macht. Aber ich nochmal back zu Let's Dance. Bei Let's Dance müssen irgendwelche Promis, Normalpromis, müssen richtig Leistung bringen. Also die müssen Leistung bringen. Und das finde ich gut, dass die sich anstrengen und was versuchen, weil das kenne ich ja von mir. Ich würde auch gerne vielleicht besser tanzen können, aber ich hätte nie den Mumm, mich da so rein zu, reinzuarbeiten, dass ich es dann wirklich kann. Und die machen das und das erkenne ich an als Leistung sozusagen, als sportliche Leistung.
Also ich habe ja eine Staffel mit Barbara zusammen gemacht. Barbara Becker, die war ja Contestant. Und das ist eine irre Arbeit. Also die hat wirklich, die hat nur das gemacht. Die war davon, wann war die Show? War, glaube ich, Freitag.
Ja, genau.
Und die hat halt
von Montag bis
Samstag
Freitag.
Hatten die Pause, nach ja. der Show hatten die einen Tag Pause. Sonntag haben die die Choreografie gekriegt und ja. ab da jeden Tag 8 bis 10 ja. Stunden.
Und ich kann es nachvollziehen, was das für ein Stress sein muss.
Horror. Ja. Die waren am Ende.
Und deswegen gucke ich die Sendung ganz gerne, weil ich das toll finde, wenn jemand sich so durchbeißt.
Ein Hunderennen.
Wenn er denn auch noch Talent hat und auch noch Charisma beim Tanz ausstrahlt, dann kann ich das schon würdigen. Aber in Spielfilmen, und wir reden ja gleich von Filmen, wo Tanz eine große Rolle spielt, finde ich es eigentlich meistens langweilig, wenn dabei nicht gesungen wird.
Tatjana hat schon wieder Spülfilm gesagt.
Spülfilm.
Immer.
Ich sage ja auch oft Ölf.
Du sagst immer, immer.
Immer.
Ich liebe ja, immer. Ich wenn du immer sagst, ich lieb's. So. Hi. Jetzt sollen wir mal über die Sachen reden, über die wir reden wollten heute. Also Filme und Serien und so. Tanz.
Ja. Ja. Ja? Na, wir haben uns ja, also...
Also wenn du negativ weitermachen willst, dann bin ich dran.
Wir können ja vielleicht erstmal über was reden,
über was
schön ist und dann, damit Leute verstehen, was Barbie und mich zumindest daran fasziniert. Und Barbie, möchtest du anfangen?
Ich würde mal anfangen heute.
Barbies Fangirl.
Yes, es gibt... Also es gibt ja viele Filme, Tanzfilme, vielleicht definieren wir das noch kurz, was der Unterschied ist zwischen Tanzfilm und Musical, obwohl das könnt ihr euch auch denken oder ihr googelt. Tanzfilm geht halt mehr um Tanz als um Musical, es geht nicht so sehr um den Gesang, sondern es geht halt tatsächlich um, ja, Tänzer. Und deswegen schätze ich es immer sehr, wenn Tanzfilme oder Tanzserien dann auch mit tatsächlichen Tänzern besetzt sind, was ja nicht immer stattfindet. Oft ist das Casting der große Name wichtiger, Natalie Portman, Black Swan zum Beispiel. Und die haben dann irgendwann mal Ballett gemacht und so und man sieht irgendwie da eine schöne Armführung, aber dann wird halt geschnitten und dann tanzt jemand anderes und das nervt mich immer ein bisschen. Und ja, deswegen ist diese Serie eine, über die ich spreche, eine absolut positive Ausnahme, weil da tatsächlich jeder der Darsteller Profitänzer ist. Die Serie, die Rede ist von Flesh and Bone, das ist eine, ich würde sagen, Miniseries. 8 Folgen, es gab nur eine Staffel, leider, das war angelegt auf mehr, sie haben dann nur eine draus gemacht. Das Ganze kam 2015 auf den Markt, man kriegt es heute noch bei Amazon Prime, ich glaube Stars Channel, den gibt es ja auch mittlerweile auf anderen Kanälen, auf anderen Streamern kann man den Stars Channel buchen, da muss man mal schauen.
Es ist einfach nur Amazon Prime.
Achso, aber ja, es ist ja, Stars einfach. Channel, ich habe es gestern nochmal angeschaut.
Achso, auf Stars Channel läuft es, vielleicht Stars kriegt man es dann vielleicht umsonst, aber man kann buchen. Es auf Amazon Prime auf jeden Fall auch kaufen.
Okay, well there we go. So, und die Serie spielt im heutigen New York. Es ist eine junge, unsere Protagonistin, die Heldin der Serie heißt Claire und kommt aus Pittsburgh. Davon fängt die Serie auch an, dass die in Pittsburgh aus ihrem Kinderzimmer quasi flieht. Also sie hat auch ein Schloss an der Tür, durch das jemand versucht einzubrechen. Jemand, der da wohnt. Mehr verrate ich noch nicht. Aber sie flieht auf jeden Fall vor dem auch, was in dieser Wohnung ist und packt ihre Taschen. Sie ist so Anfang 20, Mitte 20 und steigt in den Greyhound nach New York und kommt da an und nimmt direkt an einem an einer Dance Audition teil für die American Ballet Company. Und also ja, es ist, sie fällt da sofort auf, weil sie halt wirklich wahnsinnig talentiert ist. Und wir steigen auch direkt dann da ein mit Bitchfights untereinander zwischen den Tänzerinnen, wahnsinnigem Konkurrenz-Ding. Es gibt in dieser Serie das, was es fast immer geben muss, wenn es um Ballett geht. Also Body Dysmorphia, Essstörungen, diese irrsinnige Konkurrenz. Das dann auch in diesem Fall geht es viel um Drogen, es geht um Tabletten, ganz viele missbräuchliche Menschen in Machtpositionen. Es geht auch um Selbstverletzung. Da hat sie ein Thema mit, wie wir relativ schnell merken. Also es ist, wir sehen, da sind Dämonen in ihr am Werke und wir wissen noch nicht, woher die kommen. Irgendeine dunkle Kraft ist da am Wirken bei ihr und wir wissen noch nicht genau, was es ist. Und dann steigt man eigentlich in diese Serie ein und denkt erstmal, okay, es ist halt eine Tanzserie, ne? Wir gucken so ein bisschen beim Tanzen zu und die Frauen bekriegen sich gegenseitig und es gibt einen wahnsinnig profilneurotischen, narzisstischen Creative Director dieser ganzen Company, der ihr Talent sieht und der sieht, dass sie ein irrsinniges Talent hat und sofort beginnt, sie zu fördern und nach oben zu ziehen und dann quasi versucht, die Zukunft der Company mit ihr aufzubauen und an sie zu hängen. Und erwartet aber auch im Gegenzug von ihr, dass sie sich benutzen lässt, dass sie sich von reichen Männern beschlafen lässt und eben furchtbare Dinge tut, um dahin zu kommen. Und dann fängt so langsam an, sich ein zweiter Erzählstrang herauszukristallisieren, wo man dann mitbekommt, okay, das, was sie dahinter sich zurückgelassen hat in Pittsburgh, ist tatsächlich tiefst traumatisch. Sie hat einen Bruder, ich glaube, der ist Brian, der war in Afghanistan, der war ein Marine, der ist im Krieg traumatisiert worden. Und sie haben eine inzestuöse Beziehung. Da ist irgendwas am Laufen, wo wir noch, also wir wissen nicht, wie umfangreich das war, aber da ist auf jeden Fall irgendwas Ungesundes zu Gange und er macht sich auf den Weg nach New York, um sie zu finden. Weiter will ich auf den Plot nicht eingehen, weil ich nicht zu viel nach vorne greifen will und weil natürlich noch ganz viele wilde Sachen passieren, die ihr selber gucken sollt zum allerersten Mal. Aber ich kann euch versprechen, es ist irrsinnig intensiv. Die ganze Serie ist irrsinnig intensiv. Man hat keine Minute oder wenige Minuten zwischendrin. Man langweilt sich gar nicht, aber man hat wenige Minuten zwischendrin, wo man so ein bisschen Dead Air hat oder mal jetzt mal nicht so richtig weiß, aus welcher Richtung es gerade zieht. Es ist ständig was los. Es ist auch ein Psychodrama. Es ist, man schaut dieser Frau dabei zu, wie sie mit ihren eigenen Dämonen kämpft. Sie hat auch einen netten Freund, der unten bei ihr unterm Haus wohnt, einen Obdachloser namens Romeo, der irgendwie so die gute Seele in diesem ganzen Ding ist. Die ganzen Weiber sind wahnsinnig ausgebufft, die ganzen prima Ballerinen sind irgendwie total konkurrenzgetrieben, Koks gesteuert und wollen sich gegenseitig die Beine brechen, damit sie wieder nach vorne kommen. Und der ist so ein bisschen die gute Seele da drin. Aber ja, es ist ein Kampf dieser Frau mit dem Schicksal, das ihr widerfahren ist, mit dem Schicksal, das vor ihr liegt, das sie versucht zu lenken und in die eigenen Hände zu nehmen. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, diesen Leuten zuzugucken. Die Hauptdarstellerin Claire wird gespielt von Sarah Hay, die tatsächlich in der Dresdner Semperoper Semisolistin war. Die hat lange da getanzt und man findet eben auch andere, besonders zwei russische Primadonnen, die tatsächlich in der American Ballet Theater große Rollen getanzt haben über Jahre, die da einfach selbstverständlich im Cast mit auftauchen und alle gute Schauspielerinnen sind, überraschenderweise. Ja, und man kann das sehr, sehr schön gucken. Ich war nach den 8 Folgen auch dieses Mal wieder traurig, dass es nur 8 Folgen sind. Ich hätte gerne eine 2., 3., 4., 5. Staffel gesehen. Kann aber auch verstehen, dass der Plot dann irgendwie auserzählt war, nachdem, wie sie es geendet haben. Auch da greife ich nicht vor. Aber ja, dringende, dringende Schauempfehlung, wenn man sich an begnadeten Körpern begeistern kann und eben auch für dieses Medium des Tanzfilms was übrig hat, beziehungsweise der Tanzserie, dann bitte gucken. Und es ist auch ein bisschen das, was Black Swan nicht hinbekommen hat, auch aufgrund des Castings. Ja, so, Paul möchte dringend was dazu sagen.
Nee, ich wollte dich nur unterstützen. Ich habe das auch sehr gerne gesehen. Es ist ein bisschen soapy stellenweise, das macht es aber zusätzlich unterhaltsam. Und das Tolle daran ist, dass es halt keine Schnitte gibt, sondern die Agierenden wirklich tanzen. Das ist sehr wichtig, weil die Schauspielerinnen halt ihre Rollen in diese Tanzszenen ausdehnen und das mitspielen. Und das ist sehr schön anzugucken, auch wenn es da eher um klassisches Ballett geht.
Naja, und halt die Striptease-Bar.
Naja, und die Striptease, ja, die, also ja. Es gibt eine Nebenhandlung, wo es um Geld geht und darum, wie die beiden sich finanzieren und es geht auch um Prostitution und all das. Also es ist sehr, ein sehr, sagen wir mal freundlich, nüchtern, negativer Blick auf diese Welt.
Ja, ja. Ich musste tatsächlich zwischendrin an meine Maskenbildner-Ausbildung denken, weil ich bin ja auch so ein bisschen da quer eingestiegen. Das Jahr lief ja schon. Die Ausbildung waren bei uns damals 2 Jahre und ich bin nach einem halben Jahr eingestiegen. Eben mit, auch mit der Prämisse, dass ich schon so wahnsinnig viel könnte und man sei so begeistert davon, was ich alles mitbringen würde und so. Du musst ja eigentlich nur hier sein und du kannst irgendwie den ganzen Kurs sofort, kannst eigentlich schon zur Abschlussprüfung und so. Nicht ganz so, aber ähnlich. Bis dann zu dem Punkt, wo ich angefangen gewagt habe, Kritik zu äußern oder mich ein bisschen gegen die da herrschende Politik zu wehren, wo mir dann sofort gesagt wurde, ja, du kannst ja auch gar nicht, ich weiß gar nicht, warum du hier bist, du sollst sofort den Saal verlassen, weil es ist ja eh ein Witz, was willst du überhaupt? Und dieses Wechselspiel von Zuckerbrot und Peitsche, von völlig gaga, dada Menschenführung, also Schülerführung, sieht man da halt auch. Also ne, solange sie tanzt, ist sie irgendwie das Wunderkind und man ist so total begeistert von allem, was sie kann. Sobald dann aber ihr Handy während der Stunde klingelt, ist irgendwie so, verpiss dich sofort aus dem Saal, ich will dich hier nie wieder sehen. Geh aus meinen Augen, du kannst nichts, du tragischer Lappen aus Pittsburgh. Und das ist halt leider oft auch in diesen, also ich will jetzt meine Masken mit einer Ausbildung in Norway mit diesem Metier vergleichen, aber es ist schon so eine in vielen künstlerischen Unterrichten, in Schulen, wo Kunst unterrichtet wird, dass halt ganz oft so dieser willkürliche, ekelhafte Umgang mit den Kindern, die einem anvertraut sind oder Jugendlichen, die einem anvertraut sind, wo es irgendwie nur darum geht, auch die Grenzen einzureißen, die die von zu Hause mitbekommen haben, die gesund sind. Also es wird immer zu viel verlangt, es wird immer mehr verlangt, es wird immer auch verlangt, dass man, wie auch hier, über die eigenen Grenzen hinweggeht, nicht nur körperlich, sondern eben auch, bist du bereit, dich beschlafen zu lassen von dem reichen Investor oder darf ich dir ein bisschen auf den Nacken küssen und dir ein bisschen am Nippel zirbeln, während ich hier irgendwie die Pirouette mit dir drehe und so. Zu, ja, natürlich ist es völlig normal, dass wir das eine Stück proben, während wir aber noch was anderes proben mit dir und dich dann abends nochmal da und da hinschicken und du schläfst dann nur 3 Stunden und die fallen die Zegelnägel ab. Ist völlig normal. Und beim Theater ist es ja auch oft ja, so, dass einfach so Ruhezeiten kennen wir nicht. Wieso?
Na, das ist, also das ist ja in vielen künstlerischen Berufen so, dass es in der Ausbildung darum geht, Personen zu brechen. Mhm. Oder zumindest wird das angenommen, dass das gut ist. Ich halte das nicht für gut, weil ich, also ich weiß nicht, ob es bei Ballett anders geht, als dass Leute über ihre körperlichen Grenzen hinausgehen, weil Ballett ist einfach eine Kunstform, die verlangt, dass Leute über ihre künstlerischen über ihre körperlichen Grenzen hinausgehen, weil Ballett von Körpern Dinge abverlangt, die Körper, wofür die Körper eigentlich nicht eingerichtet sind, was dazu führt, dass Tänzerinnenkarrieren einfach zu Ende sind, wenn diese Herrschaften Anfang 30 sind, weil sie dann wahrscheinlich Rücken und Knie haben, die sagen, so, jetzt ist aber auch mal genug. Und natürlich gibt es Frauen und ein paar Männer, die noch in ihren 50ern tanzen, aber das tun sie dann auch sehr anders, als sie das in ihren 20ern getan haben. Hm. Ich mach mal weiter. Tatjanuschka, du bist sowieso gerade mit deinem Handy beschäftigt.
Nee, ich bin deswegen mit meinem Handy beschäftigt, weil mir dieser Ansatz, dass die dass Tänzer, die das in sich spüren, dieses Verlangen zu tanzen und sich körperlich auszudrücken, was, wie du sagst, dass die durch die Hölle gehen, um das zu praktizieren. Da gab es mal eine Dokumentation auf Arte, die gibt es bestimmt immer noch. Die hieß Tanz oder Stirb und das ging um einen Syrer, der als Staatenloser in so einem palästinensischen Flüchtlingslager geboren wurde, Anfang der 90er. Und der hat halt getanzt und hat da als Kind getanzt und hat Ballett getanzt, sich selber beigebracht. Und dann hat der IS den sozusagen immer verwarnt, wenn er weiterhin diese westliche Sünde sozusagen in dieses Lager trägt, dann werden sie ihn enthaupten oder sie werden sein Bein zertrümmern oder was auch immer. Und den gibt's wirklich. Und der ist dann irgendwie, ist ein Filmteam auf den aufmerksam geworden und auf dieses Talent. Und die haben ihn rausgekriegt in nach Amsterdam. Und da ist er jetzt der Nummer 1 Balletttänzer in der Kompanie in Amsterdam und hat eine Riesenkarriere gemacht und hat eben einen Dokumentarfilm über sein Leben mit auch viel Tanz, aber da ist eben das Tolle, dass dieser Wille, sich über Tanz auszudrücken, was der für Grenzen sprengen kann. Mhm. Und das eben, wie du sagst, wenn die Zehennägel abfallen, und was Paul sagt, dass es vielleicht eine Voraussetzung sein muss, über seine Grenzen zu gehen, das hat mich gerade an diesen Film erinnert. Das habe ich gegoogelt, wenn ich kurz durfte, lieber
ja,
Paul.
Ja, klar.
Also ich glaube, es
das
ist ja
ist
nicht
also
nur
eine tolle Geistes Leistung, finde ich, wenn man schafft, zu erkennen, was man will und das so durchsetzt, das liebe ich. Das liebe ich natürlich.
Ja, dazu ich glaube, es dann ist auch nicht Tanz nur Tanz vielleicht oder jetzt Ballett in dem Fall, sondern es ist ja generell Leistungssport in sehr jungen Jahren, ist halt viel mit Schmerz verbunden. Ballett natürlich nochmal extremer, weil du halt wirklich gegen deinen Körper arbeitest, ganz viel. Mhm. Aber es ist halt Leistungssport generell fast immer, ne? Dass, wenn du eigentlich das Gefühl hast, du kannst nicht mehr und es tut weh und dann musst du nochmal und nochmal und nochmal.
Ja, da habe ich immer aufgegeben dann. In klar, jedem Sportunterricht habe ich geschwänzt und nie Bundesjugendspiele gemacht und so, weil mir es viel zu anstrengend war. Und ich liebe das, wenn man den Biss hat, das durchzuziehen.
Ich glaube, das Kindern beizubringen, dass das eben dass das, was von ihnen verlangt wird, eben wehtut, aber dass das, was am Ende steht, dann das, was ist, was die Kinder dann auch wollen, das ist, glaube ich, sehr schwer, das gesund zu machen, ohne dass man es dem Kind beibringt. Du musst einfach Schmerzen ignorieren und weitermachen, wenn es wehtut. Mm. So, ist scheißegal, was du fühlst.
Also man hat natürlich so wie bei jeder anderen Art von Leistungssport und Ballett ist genau das, nämlich Leistungssport. Man braucht bestimmte körperliche Voraussetzungen, man muss eine bestimmte Art von Größe mitbringen, man muss eine bestimmte Art von Muskelverteilung mitbringen. Bestimmte Körper sind für Ballett gemacht, andere nicht.
Die arme Desiree Nick leidet heute noch darunter.
Genau, und man darf halt als Frau eine bestimmte Größe, also oder auch als Mann, weil man, ich glaube, es gibt kaum oder so gut wie gar keine guten Balletttänzer, die über 1,80 groß sind. Das ist einfach nicht, Körper, die so groß sind, sind einfach nicht dafür gemacht und gemeint, sich so zu bewegen.
Und geschmissen und geworfen zu werden.
Der erste Film, über den ich heute rede, ist ein Tanzfilm im besten Sinne, aber es ist kein Film über Tanz, weil es ganz furchtbare Filme über Tanz gibt, also irgendwie, es gibt diese ganzen Save the Last Dance und bla, so Sachen, wo sich Leute über Tanz, wo einfach nur Kapitalismus über Tanz erzählt wird, das interessiert mich alles nicht und wo es dann letzten Endes doch darum geht, dass irgendjemand zum Schluss der Beste ist. Der Film, über den ich rede, heißt Five Dances und ist vom wunderbaren Alan Brown. Alan Brown ist ein sehr queerer, offen schwuler, amerikanischer Independent-Regisseur, dessen vielleicht bekanntester Film Private Romeo heißt. Das ist eine rein männliche Adaption von Romeo und Juliet und ein Musical. Aber nachdem er damit sehr erfolgreich war, hat er sich überlegt, was er gerne machen wollte. Und er wollte einen Film drehen, in dem nicht von Tanz erzählt wird, sondern mit Tanz. Das heißt, die Tanzszenen, die es in dem Film gibt, sind Teil der Handlung. Das Ganze ist eine Geschichte über einen 18-Jährigen, der Chip Daniel heißt. Und wir begegnen Chip am Beginn der Trainings für eine moderne Ballettaufführung. Er tanzt das zusammen mit dem Choreografen und drei anderen Tänzern, zwei Tänzerinnen und einem weiteren Tänzer. Chip ist ein Wunderkind und hat ein Stipendium bekommen, was ihn jetzt nach New York führt. Das Problem ist, dass Chip von diesem Stipendium zwar genug Geld hat, um damit sein Essen zu bezahlen und seine Fahrkarten, aber nicht genug Geld, um eine Wohnung zu bezahlen. Was dazu führt, dass er in diesem Tanzstudio, wo die trainieren, heimlich übernachtet und er ist 18 und hatte noch nie Sex, weil er die ganze Zeit getanzt hat und hat zu Hause in Michigan eine alkoholkranke Mutter, die wir aber nie sehen, sondern die ihn die ganze Zeit nur anruft und ihn damit bedroht, er müsse jetzt sofort damit aufhören, was er in New York macht, sonst würde sie zu Hause alle seine Sachen auf die Straße und in die Mülltonne schmeißen. Und der Film ist sehr klein. Es gibt wirklich nur diese fünf Menschen in diesem Film. Andere Personen gibt es nicht. Der Film ist in fünf verschiedene Segmente unterteilt, die sich mehr oder weniger um Zuneigung oder Liebe drehen und die dann immer abschließend von der fortgeführten Choreografie illustriert werden, die diese fünf Menschen tanzen. Das Tolle an diesem Film ist, dass genau wie in Flesh and Bone diese Schauspieler alle fantastische und sehr gut ausgebildete Tänzer sind und Tänzerinnen. Und diese Choreografie, die Merce Cunningham, Sascha Walz-artig ist, auch selber tanzen. Alan Brown ist ein moderner Tanzfanatiker, geht zu allen Aufführungen in New York, deren er habhaft werden kann und hat sich von einem Spitzenchoreografen diese Tanzsequenzen inszenieren lassen. Wie jeder Independent-Film war das Budget sehr begrenzt und damit auch die Drehzeit. Und sie haben diese Choreografie für diese, glaube ich, insgesamt 11 Minuten lange Nummer innerhalb von 2 Tagen gelernt. Wer das anguckt, wird sehr begeistert sein, weil das ein unglaublich tänzerisches Können ist, das dazu nötig ist, um das auf die, was denn des Wortes, Beine zu stellen, was diese fünf Personen da veranstalten. Ich liebe diesen Film so sehr, weil er was schafft, was Tanzfilme machen können, die wenigsten aber machen, nämlich er erzählt über diese Körperlichkeit, über diese Bewegung, über diesen Tanz und darüber, wie diese fünf Tänzer, aber vor allem die beiden männlichen Tänzer, nämlich Chip und Theo, diese Nummer lernen, die gleichzeitige körperliche Annäherung und die gleichzeitige emotionale Annäherung, die diese Figuren miteinander haben. Es gibt eine unfassbar schöne Sexszene zwischen diesen beiden Männern, die von einer unglaublichen Intensität und Intimität ist. Und er erzählt aber auch, dass diese körperliche Anstrengung, die die fünf Leute da miteinander haben, zu unterschiedlichen Kombinationen führt, wer sich da emotional an wen bindet. Also Chip zieht bei einer dieser beiden Tänzerinnen ein, das wird dann seine beste Freundin. Es ist auch nie genau klar, ob die beiden, ob sie nicht auch in ihn verliebt ist oder nicht. Das alles ist sehr zurückhaltend gefilmt und auf eine Art und Weise, auf die Tanz normalerweise nicht gefilmt wird, weil Brown hat sich vor den Dreharbeiten für Five Dances, so gut wie alles angeguckt, was er zum Thema Tanz und moderner Tanz in den Filmbibliotheken in New York finden konnte, und hat dabei herausgefunden, dass er die Art, wie ein Tanz normalerweise gefilmt wird, nicht mag. Nämlich, das ist wahrscheinlich auch das, was Tatjana daran langweilt, das ist immer so ein bisschen abgefilmtes Bühnenstück. Das ist immer irgendwie in der Totale, es ist immer wichtig, dass man die ganzen Körper sieht, es dürfen nie die Füße abgeschnitten werden und es geht immer darum, wie diese Körper aussehen. Und das ist in Five Dances ganz anders. Die arbeiten viel mit Close-Ups, es wird viel mit diesen Gesichtern gearbeitet, man sieht halt auch nur mal einen Arm oder nur eine Schulter, die sich bewegt. Es geht immer um emotionale Nähe und die Intensität darzustellen, die diese körperlichen Interaktionen mit diesen Menschen macht. Und das Ganze kriegt dadurch eine unglaublich nicht nur erotische, sondern auch emotionale Spannung und ist sehr anrührend und faszinierend zu beobachten. Ich habe den mitgebracht, weil den in Deutschland so gut wie niemand kennt. Den kann man auch nur an einer einzigen Stelle sehen, nämlich im Salzgeber Club, da ist er online zu haben. Ich kann ihn an dieser Stelle nur empfehlen, weil wenn man mal sehen will, was moderner Tanz alles kann und wie man eine schwule Liebesgeschichte über modernen Tanz erzählen kann, ist Five Dances eine wirklich unglaublich schöne Option.
Ja,
vielleicht interessiert mich ein bisschen. Vielleicht bringe ich dir den mal, vielleicht, also.
Aber nur wegen der Sexszene.
Also ganz davon abgesehen, ja, die Sexszene, ganz davon abgesehen, diese Leute haben natürlich alle unfassbare Körper. Körper,
ja, das ist so eine Frechheit.
Und ja, aber du siehst auch, wie diese Körper kreiert und produziert werden und durch wie viel Disziplin und wie viel Arbeit diese Körper hergestellt werden. Und das ist natürlich, aber wie gesagt, das ist hier, es geht nicht um die Darstellung von Härte, sondern das, was Brown damit macht, ist eine große emotionale Weichheit und Offenheit gegenüber anderen Körpern zu illustrieren. Und ich finde das eine faszinierende Darstellung. Ist auch, glaube ich, einer der wirklichen wenigen Filme, die ich überhaupt kenne, wo über die Tanzszenen, nicht wie im Musical, sondern wo es wirklich um Tanz geht und damit wird zusätzlich erzählt.
Ich habe die, mir schwirrt der Satz im Kopf, dass du sagtest, den kennt keiner und der ist so toll. Mhm. Ich habe jetzt einen für euch, den kennt jeder und der ist so scheiße. Ich habe wirklich den schlimmsten Drecksfick.
Bitte, Baby.
Kacker, Scheißfilm, den ich finden konnte. Ich gebe zu, es gibt natürlich ein paar Tanzfilme, da ist Tanz schon vielleicht gut mit dargestellt oder der Film ist so gut, dass mich der Tanz nicht stört. Also The White Crow, hatten wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Oder Tanz auf meinem Grab. Das sind schöne Geschichten, die auch mit Tanz im weitesten Sinne zu tun haben. Aber was jetzt bei Netflix gerade läuft, Leute, also das ist wirklich der schlimmste Scheiß, den es gibt. Und deswegen will ich es gerne vorstellen. Es handelt sich um eine die x-te Verfilmung von Cinderella. Und zwar produziert von James Corden, der jetzt schon den zweiten Film versaut hat, weil Proms fand ich ja auch richtig doof.
The Prom,
Proms, was auch immer. Schlechte Filme merke ich mir nicht. Cinderella heißt in diesem Film Ella, alleine das.
Ella.
Ne? Also plötzlich ist so ein Bauerntrampelname. Aber sie ist ja eine Latina in diesem Film, also heißt sie Latinarella, wird sie genannt irgendwann. Soll wohl auch lustig sein. Es geht im Prinzip um dieses ganz normale Aschenputtel-Märchen, was man ja als Musical im Prinzip darstellen kann. Also die können ja gerne dabei singen, wenn sie da putzt oder wenn sie sich verwandelt. Und die gute Fee kann ja auch gerne singen, statt zu reden. Das ist ja nicht mal das Problem an diesem Film, der übrigens also mit der zweiten Riege solide besetzt ist. Also die Mimi Driver macht mit und Pierce Brosnan und Billy Porter und James Corden als dicke Maus, der sich dann als Kutscher verwandelt für 10 Minuten. Okay, kann man machen. Das Riesenproblem, finde ich, ist, dass dieser Film versucht, auf diesen Zug aufzuspringen, alle Diversitäten und alle Unterschiedlichkeiten und Schwule und Lesben und was auch immer alles mit unter diesen Hut in einem Film zu bringen, um diesem völlig gerechtfertigten Ruf nach mehr Diversity gerecht zu werden. Aber wenn das ein Selbstzweck wird, der völlig nichts mehr mit dieser Geschichte eigentlich zu tun hat, dann wird es absurd und es wird noch 10-mal absurder, wenn dieser Film aufgepeppt wird durch Songs von Madonna, also Aschenputtel singt dann Material Girl oder was auch immer, oder irgendwelche J-Lo-Songs. Also wenn zeitgenössische Musik dargebracht von einem Mittelalter-Dorfvolk samt Hofstaat versucht, irgendwie die letzte Aktualität noch reinzubringen, um dieses Streaming-Futter zu erweitern. Also es ist ja so, dass diese Streaming-Dienste wirklich oder durch diese Kinopause in Corona sind die Streaming-Dienste so groß geworden, dass die jetzt da gelandet sind, diese Filme. Aber das ist nichts weiter als Zeitverschwendung, sich sowas anzugucken, weil es ist null neu interpretiert. Billy Porter ist ja wenigstens noch der Einzige, der einen ganz kleinen Müh von Schauspiel versucht, in diesen Film reinzubringen, indem er
und der singen kann.
Und der ein bisschen singen kann, aber auch eigentlich immer dasselbe. Also der kann schon singen.
But the girl can sing.
Ja, aber er macht ja immer dieselben. Er hat ja auch eine Technik und die Technik ist immer gleich. Weißt du, also er wackelt mit dem Kopf und sagt, girl und so. Also das sind so Sachen. Weißt du, als Fairy Queen, ein Mann im Kleid, ja. Also wen haut's jetzt noch um? Mich jetzt in dem Sinn nicht, weil dadurch diese Geschichte überhaupt nicht unterstützt wird. Es ist einfach nur so, wir bringen alles rein an Musikstilen, was es zeitgenössisch gibt. Irgendeinen werden wir damit schon abholen. Wir versuchen, alle Hautschattierungen reinzukriegen und alle sexuellen Orientierungen. Irgendeinen werden wir damit schon abholen. Und aus diesem ganzen Gemisch werden 90 Minuten, die mir wirklich schwer auf der Seele lagen, weil es sind natürlich alles dann doch schlechte Schauspieler und Pappkulisse und unnachfolgbare Verhaltensweisen. Also wenn die Eingangsszene ist, dass dieses Dorf wird gezeigt als arbeitende Bauern, die natürlich innerhalb von Sekunden, wie bei La La Land, im Stau fangen die ja an, da auf den Autos zu tanzen, und hier fangen die Bauern an, sich ihr Gemüse hin und her zu werfen in der Choreografie und dabei irgendwelche sinnlosen Tanzpirouetten zu drehen. Und das macht mich überhaupt nicht froh, wenn ich sowas sehe. Das ist auch kein Eskapismus für mich, wenn ich sowas sehe. Es ist reine Zeitverschwendung. Bin ich da verbittert, blöde und böse?
Das finde ich nicht, aber Barbie will was sagen.
Ich finde nicht, dass du da verbittert und böse bist. Ich habe den Film auch überhaupt nicht genossen. Ich fand den halt so, also, mich hat, also die Inclusion und so, das hat mich alles gar nicht gestört. Ich finde es wünschenswert, dass wir in Zukunft eben nicht mehr The Wizard of Oz und dann The Wiz haben, damit die Black Community auch einen Film dazu hat.
Ja, finde ich
das
auch.
Das finde ich schon richtig,
ja,
das
Diversität,
zu versuchen,
super,
in einem,
ja,
zu machen.
Aber denn doch irgendwie gut.
Ja, also ich, das ist halt mein Ding. Ich finde die Qualität halt scheiße. Ich mache es jetzt nicht daran fest, dass da verschiedene Hautfarben sind, sondern das ist halt einfach, das ist halt nicht gut umgesetzt. Es ist halt ein bisschen Highschool-Musical, es ist ein bisschen Todrick Hall, es ist ein bisschen verquillt von allem. Und dann halt auch nicht konsequent durchgezogen. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Also dass dann in der Eröffnungsszene sind dann plötzlich so Getränke, Plastikgetränkekisten, die sie da hin und her tragen. Und man denkt sich, Moment, wann spielt das denn jetzt?
Ja,
eigentlich hat man ja den Eindruck, es ist irgendwie Mittelalter, aber dann haben wir halt eine Singer-Nähmaschine auf dem, ja, auf dem Ding stehen und tragen halt Plastikgetränkekisten. Und ich dachte, okay,
es ist so dumm.
Ja, das hat mich auch gestört. Ich fand es halt einfach flach so. Mir wurde zu viel gesungen. Es war, also ich finde auch, hier, wie heißt der, Baz Luhrmann oder so, der Moulin Rouge gemacht hat, wo sie halt dann auch moderne Songs genommen haben.
Hatte, ne, was mit der Dramaturgie zu tun.
Nee, und aber hat da haben total sie halt auch gepasst. Material Girl, glaube ich, ja, sogar auch verwurstet und hat eben so ganz auch moderne auch Songs
und Romeo
darin reingebaut. Und das, ja, finde ich schon gut. Ich fand es halt da einfach nicht gut umgesetzt. Nee,
ich auch nicht.
Und ja, ich habe, also ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen an Billy Porter gestört, aber nicht, weil er halt irgendwie da non-binary als Fairy Godmother auftritt und schwarz ist, sondern weil ich halt einfach fand auch, der hat halt zu sehr, das war für mich halt, der, man hat fast das Gefühl, der spielt nur noch eine Rolle. Es ist halt irgendwie immer Pray Tell, es ist immer irgendwie der Typ aus Pose. Vielleicht ist es er selbst, I don't know. Aber es ist halt so ein bisschen, where is the acting?
Vorhergesehen,
so,
ja, vorhersehbar.
Und das, also ich, die kam halt sofort rein mit Fingersnaps und also, oh girl, und ich dachte so,
ja,
okay.
Ich sag ja, das ist genau, alle Klischees wurden zusammengerührt und
alles, was man jetzt so sehen
will. Alles, was man so sehen will.
Aber ich störe mich, wie gesagt, nicht an der Diversität oder daran, dass sie diese Leute inkludieren. Ich störe mich daran, dass es halt dann nicht mit der Story wirklich viel zu tun hat, sondern eher so, wir mixen jetzt halt mal, wir schmeißen alles in Blender und gucken,
aber ich, was glaube, da rauskommt.
Nein, was mich stört, ist zum Beispiel, ich finde ja toll, dass die eine Latina-Hauptdarstellerin als Aschenputtel gefunden haben, die das irgendwie technisch hinkriegt. Schauspielern kann sie nicht, aber gut, sie ist wunderschön, ja, und sie kann singen. Aber Aschenputtel, ein Märchen der Gebrüder Grimm aus dem 17. Jahrhundert, gut, also Latina, also ja, aber es ist ein ganz anderes Temperament. Als Latina hast du eine ganz andere, finde ich, die ist auch emanzipiert in ihrem Keller im Prinzip. Die macht ja schon Mode entwerfen und alles. Da denkst du, mit dem Temperament geht die natürlich gegen diese farblose Stiefmutter und diese beiden Karikaturen von Stiefschwestern vor. Weil das erwarte ich von der Latina, dass sie ein bisschen mehr Power unterm Arsch hat als so ein pommerisches Landei. Nein, hat sie aber dann nicht. Und das, ja, passt alles nicht zusammen.
Ich finde schon, dass sie das hat und es endet ja auch dann eben nicht in dem klassischen, okay, ich heirate einen Prinzen und stelle mich an seine Seite und bin,
ja,
glücklich,
das
sondern auch, dass sie halt dann sagt, ach nö, ja, mein Leben ist auch wichtig und mein Traum ist jetzt mit Queen Tatjana,
also das,
auf Reisen, ja, zu gehen.
Das war der einzige gute Satz.
Mache ich das jetzt,
ich
nämlich
bin die
auch.
Königin Tatjana.
Und das fand ich auch ganz erfrischend, dass sie halt dann am Ende, aber es hat ja mit der Originalgeschichte nicht mehr viel,
ja,
zu tun.
Nee, gar nichts. Und das Allerschlimmste des Films ist der Prinz. Also der
sieht
Prinz,
aus wie Justin Bieber, wenn die Milch sauer geworden ist, so ein bisschen.
Aber Justin Bieber sieht doch schon aus,
also wenn den die haben Milch sauer, sie ja, geworden ist. Wie haben sie den denn gecastet? Der ist ja 0,0 Ausstrahlung. Der hat ein Blasmaul mit aufgespritzten Lippen und das war's. Der hat ja nichts an Ausstrahlung. Der kann nichts, der ist nichts. Der ist eine Hülle auf zwei Beinen. Das ist so wie Stepford Wives, bloß als Mann. Das ist irgend so ein Automat, den sie da gefunden haben für wenig Geld. Und so einen nehmen die denn als Hauptdarsteller?
Naja, mein Problem mit dem Film ist
ganz schlimm.
Also ich bin da irgendwie, ich glaube, Tatjana wollte auch nicht sagen, dass sie die Diversität stört, um Gottes Willen, sondern ich habe nicht verstanden, warum das so ist.
Ja, das ist, habe ich
also,
genau, glaube ich, so gesagt.
Und diese, also wenn dann so, es gibt für mich nichts Schlimmeres in Filmen, als wenn ich anfange, mir Warum-Fragen zu stellen.
Ja.
Also,
genau das.
So, und es gibt keinen Grund dafür, dass Billy Porter diese Rolle spielt. Das hätte man genauso gut mit einem 20 Jahre jüngeren Harvey Fierstein besetzen können. Das wäre völlig egal, sondern es ist halt auch zumindest habe ich das so gesehen, ein übles, schwules Klischee, was er da macht.
Ja, finde ich auch.
Und das kann man unterhaltsam finden. Man kann aber auch solche Sachen wie Hamilton angucken oder In the Heights.
Du, noch viel schlimmer, Paul. Du glaubst nicht, was mir dann passiert ist. Dieser Film war dann endlich überlebt. Also ich war ja schweißgebadet. Und dann habe ich sofort irgendwie umgeschaltet und landete bei Arte. Und auf Arte lief an dem Abend im linearen Programm ein Konzert von Nina Simone aus dem Jahre 1974, 76. Montreux Jazz Festival. Und das ging gerade los und da kommt Nina Simone, die in ihrer Biografie inzwischen in Afrika war und 10-mal geschieden und promisk und ihre Kinder müssen vernachlässigt, kommt völlig pleite nach Europa, landet in der Schweiz und will da jetzt wieder durchstarten. Und die landet, die ist völlig auf Droge, kommt die da auf diese Bühne und guckt irre und weiß nicht mehr, was sie spielen will, setzt sich dann ans Klavier, pöbelt rum, weil ihr Mikro nicht funktioniert und bis das alles erst losgeht. Und dann setzt sie sich hin, macht die Augen zu und liefert ein Programm ab von 8 Songs, glaube ich nur. Die hat es nicht mehr geschafft, die war körperlich am Ende. Aber die Intensität dieser Künstlerin, die da sitzt, Klavier spielt und sich vergisst im Lied und dadurch wieder Kraft kriegt für das nächste Lied und so weiter. Was für ein Talent in dieser Frau sich Bahn bricht in dem Moment des Gesanges und so weiter. Und dagegen dieser Plastikabklatsch aus der Hölle, den ich davor sehen musste, da siehst du eben Qualität und Quantität. Das ist einfach völlig unterschiedlich.
Man kann das, also ich verstehe total, was du meinst und wollte auf was Ähnliches hinaus, weil ja, man kann man kann in den Stücken von Lin-Manuel Miranda, die ja gerade zu sehen ist, also In the Heights kann man gerade im Kino sehen, Hamilton ist auf Disney Plus, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Mhm. Man kann in beiden Stücken sehen, was man mit diesem Konzept, nämlich wir besetzen Colorblind und arbeiten mit Leuten, die wirklich was können, auf die Beine stellen kann, wenn man das möchte. Und wie man das auch zu einem erzählerischen Mittel machen kann, das nicht nur PC ist, sondern das auch was kann.
Das hat sogar bei Bürgerdun oder wie das hieß, da bei mir funktioniert. Weil ich glaube, dass damals vielleicht auch farbige Leute am Königshof in England irgendwie eine Rolle spielten.
Wie gesagt, ich bin
Bridgerton.
Bridgerton. Ja. Ich bin kein Fan und habe mir bei Bridgerton die Frage gestellt, die englische Königin, die gerade halb Afrika versklavt, ist offensichtlich irgendwie POC, that makes no sense whatsoever.
Queen Tatiana.
Königin hatte offensichtlich laut den wissenschaftlichen Quellen irgendwie ein paar Tropfen.
Ja, es
Blut,
gab diese,
eine andere
es gab
Blutlinie
diese,
außer
gab,
der Schneeweißen.
Es gab die spanische Blutlinie, in der auch afrikanisches Blut mit drin war. Das ist alles richtig, aber diese Frau.
Das reicht mir denn schon.
So, okay, wenn dir das reicht, mir reicht es nicht.
Aber in diesem Film hat es mir überhaupt nichts gereicht.
Aber das ist einfach. Also es ist einfach nicht mal mehr Konfektionsware, es ist nicht mal mehr von der Stange, sondern Cinderella ist einfach wirklich schlecht. So aus.
It's really können wir uns einigen. High School Fairy Tale anstatt High School Musical und ja.
Ein Glück bin ich noch versöhnt worden. Ein Glück habe ich noch ein Highlight, aber das bewahre ich mir noch auf.
Ja, und so, Idina Menzel als Adele Dazeem.
She's very nice, because Idina Menzel nice. Can do yeah, stuff.
She can do stuff. Und die klingt auch nicht so quäkig, wie sie sonst manchmal klingt. Die klingt da sehr schön. I really liked it, was sie gesungen hat. Aber ja. Yeah.
Ansonsten aber das kann man sich auch auf Spotify auch anhören. Dazu muss man nicht den Film sehen.
Ja, der Film ist echt schrecklich. Schlimm.
So.
Schön, dass wir es auch mal gesagt haben.
Ja, und jetzt kommen wir zu etwas, was tatsächlich jeder gesehen haben muss, der sich homosexuell oder queer schimpfen will und über das wir auch schon ganz lange sprechen wollten. Und auch mal Fragen kamen, warum wir das noch nicht gemacht haben. Wir haben darüber tatsächlich schon gesprochen in einer Folge, die es nie auf den Äther geschafft hat. Deswegen mache ich das hier heute nochmal. Die Rede ist von Paris is Burning.
Yay.
Tanzfilm im weitesten Sinne. Natürlich Tanzfilm, weil da viel getanzt wird, eben aber auch eine Doku. Es ist kein Fiction-Werk. Paris is Burning ist gedreht worden in New York in den späten 80ern, über, ich glaube, 6 Jahre. Raus kam das Ding 1990. Regie hat geführt Jenny Livingston. Das war ihr Erstling eigentlich. Sie kam direkt von der Filmschule, von der Filmhochschule. Und der Film befasst sich mit der Ballroom-Culture, also dem, was wir heute unter Voguing-Culture kennen. Die Leute von euch, die sich damit noch gar nicht befasst haben, kennen vielleicht die Serie Pose oder das Madonna-Video Vogue. That's what they're doing. Aber Ballroom-Culture ist natürlich viel, viel mehr als nur Voguing. Voguing ist eine Kategorie bei diesen Balls. Die Balls haben wesentlich mehr Kategorien, meine Güte, mein Hirn heute. Und das ist ein Teil davon. Also es wird viel eben Live-Mitschnitte dieser Balls gezeigt, die man heute natürlich auch noch sehen kann, aber wohl nicht mehr so wie damals in den 80ern in New York. Und wir haben auch eine ganze Menge Interviews mit Members dieser Community, die Die meisten davon sind leider heute schon tot, manche davon gibt es noch. Zumindest leben ihre Namen weiter in den Häusern, die sie begründet haben oder deren Eltern sie waren. Auch über die Häuser spreche ich gleich noch. Paris is Burning befasst sich im, also erstmal natürlich mit dieser Ballroom Culture, aber es geht auch um Gender, es geht um Armut, es geht um Klassengesellschaft, wie geht man mit absoluter Armut um, wie überlebt man, welche Rolle spielt Sexwork für Transmenschen, wie schlimm ist Homophobie. Und ein großes Thema ist natürlich auch die Chosen Family, was ja viele dieser Häuser dann eben auch sind und waren für die Menschen, die darin gelebt haben. Das Ganze fing so an, dass Jenny Livingston, die hat, wie gesagt, damals Film studiert in New York, 1986 meine ich, im Washington Park in New York, zwei Jungs beim Vogen beobachtet hat. Und die haben da eben geprobt, haben da ihre Sachen getanzt, haben Spaß damit gehabt, haben einen seltsamen Slang gesprochen, von dem sie später berichtet hat. Die hat nicht wirklich verstanden, was die da sagen, weil das Worte waren, die sie noch nie gehört hat. Und ist zu den Jungs hin und hat gesagt, was macht ihr da eigentlich? Was, das sieht faszinierend aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und warum redet ihr so komisch? Und dann haben die ihr erklärt, dass sie eben Teile der Ballroom-Community sind und haben sie dann mitgenommen. Und sie hat eine kleine Regiearbeit dann gemacht über ihren ersten Ball, auf dem sie war. Einen kleineren Ball, da hat sie auch Venus Extravaganza kennengelernt, die später im Film noch eine tragische Rolle hat. Und kurz danach, nachdem sie das Ding dann abgedreht hat, weil sie Blut geleckt hatte, ist sie dann, also hat sich weiter in dieser Szene da bewegt, als weiße Frau, als weiße Cis-Frau, und hat dann auch quasi den Godfather of Voguing, Willy Ninja, kennengelernt, der ihr dann noch wesentlich mehr erklärt hat, auch über die ganzen Kategorien, die es bei diesen Bällen gibt und so. So kam es dazu. Ich fange an, kurz zu erklären, wie es zu dem ganzen Ball- und House-System kam. Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Ich meine ja, dass ich über The Queen schon mal erzählt habe.
Hast du.
The Queen ist eine Doku aus dem Jahre 1968. Und die Doku befasst sich eigentlich damit, dass sie schwulen Männern folgt, die im Jahre 1968 an einer schwulen Misswahl teilnehmen in Manhattan. Und das war damals höchst illegal, was die da gemacht haben. Aber der Host der ganzen Veranstaltung, The Flawless Sabrina, über die wir an anderer Stelle auch nochmal reden können, toller Charakter, toller Mensch, die hat das ganze Ding gehostet. Die war so eine Joan Rivers damals eigentlich, so eine sehr streng wirkende jüdische Dame. Die hat das ganze Ding gehostet und eine der Teilnehmerinnen war Crystal LaBeija, die sich damals eine schwarze Transfrau, die sich weißer schminken musste, um überhaupt eine Chance zu haben, an diesem Ding teilzunehmen. Und die hat dann, das ist das Highlight des Films, weil sie das nicht gewonnen hat und weil sie früh ausgestiegen ist, hat sie Wut entbrannt, weil das das 100. Mal war und sie wusste, sie kommt nur nicht weiter, weil sie eben a person of color ist, hat dann Wut entbrannt dieses Ding verlassen und das sind die letzten 10 Minuten des Films in wahnsinnig schlechtem Licht. Ich packe es in die Shownotes, es ist wirklich wichtig, das zu sehen. Lässt sie ihrer Wut freien Lauf und zetert backstage, was geht. Und legt sich mit allen an und erklärt eben das auch nochmal, lässt ihrer Wut freien Lauf, dass sie hier wieder nur nicht gewonnen hat und nicht weitergekommen ist, weil sie eben schwarz ist. Und aus dieser Wut heraus, wie sie dann da weggerannt ist, hat sie irgendwann gesagt, okay, ich bin fertig mit diesem Pageant-System, wo eh nur die weißen Mädels gewinnen können. Ich kreiere was Eigenes für mich und meine Community. Und es gab damals schon kleinere Balls, aber sie und Lottie LaBeija, eine Schwester von ihr, haben 1972 den ersten Ball kreiert, der von einem eigenen Haus, also dem House of LaBeija in diesem Fall, veranstaltet worden ist. Das war ein First. Und diese Houses, von denen ich spreche, für die von euch, die Post schon gesehen haben, und so ist das jetzt alles Old News, aber es ist wichtig für die anderen, die Houses waren, also heute würde man vielleicht fast sagen, wenn man es nur aus der Oberfläche betrachtet, Dance-Teams, also Leute, die sich zusammengeschlossen haben, um bei diesen Balls gegeneinander anzutreten, in all diesen verschiedenen Kategorien. Und es ging immer darum, Preise nach Hause zu holen. Die waren nicht dotiert. Man hat einen Pokal bekommen. Aber es ging um die Ehre auch. Und es ging eben darum, ein Ziel zu haben, sich was zu beweisen. Weil die meisten der Leute, um die es da geht und die, um die es auch bei Paris is Burning geht, eben Leute waren, die von den Familien verstoßen worden sind aufgrund ihrer Homo- oder Transsexualität, die auf der Straße gelebt haben, die wahnsinnig arm waren und sich mit Prostitution, Diebstahl und anderen Sachen über dem Wasser halten mussten. Von der Gesellschaft ausgestoßen hat man sich eben in Gruppen, kleine Gruppen in Wahlfamilie orientierte Gruppen zusammengeschlossen, zusammengefunden und hat sich dann eben Namen gegeben. Also es gab das House of La Beige, es gab das House of Saint Laurent, House of Extravaganza, diese ganzen Häuser gibt es heute auch noch, die haben auch die AIDS-Krise überlebt. Und da steigen wir mit Paris is Burning eigentlich ein. Also diese Häuser existieren, es gibt die Balls, man tritt gegeneinander an, die ganzen Kategorien kennen wir heute so meistens nicht. Wir kennen halt Voguing und denken, das ist alles, was auf diesen Bällen passiert, aber es ging um Realness. Es ging, in Paris is Burning sehen wir Army Realness, wir sehen, brauchst du irgendwas, Schatz? Bist du unruhig? Ach so. Ich denke, die ganze Zeit steht jetzt, oh, brauchst du irgendwas? Nein, nein. Okay. Also Realness in dem Fall geht es darum, dass man das Judging-Team davon überzeugen kann, dass man etwas glaubhaft verkörpert. Also Butch Queen Realness, Real Man, Banji Girl, es sind ganz viele kleine verschiedene Kategorien. Ich habe eine Folge gemacht mit Georgina Saint Laurent, die die Mutter ist von dem deutschen House of Saint Laurent. Die kann man dazu anhören, die packe ich in die Shownotes, die erklärt das alles en Detail. Ich will hier auch nicht zu viel Falsches erzählen. Ich bin sicher, ich habe schon 20 Fehler gemacht. But that's fine. Ja, aber darum geht es in Paris is Burning. Wir sehen all diese Leute. Es geht vor allem um den Paris is Burning Ball. Das wurde alles in einer Nacht gedreht, 86. Und die Interviews wurden davor oder danach gedreht. Plus dann nochmal ganz viel Bonusmaterial, was sie an ein paar Jahre später erst gedreht haben, wo dann Vogue schon passiert war. Also die Madonna-Single Vogue war schon passiert. Es gab plötzlich Mainstream-Aufmerksamkeit und Erfolg. Und da haben sie dann eben noch ein paar Sachen dazu gedreht, unter anderem auch dann leider die Situation hatte sich ergeben, dass Venus Extravaganza, die wir vorher im Film kennenlernen, als ein junges Transmädchen, das auf der Straße lebt, ein blondes mit, ich fand sie irrsinnig unsympathisch, aber das darf man eigentlich nicht sagen, weil sie so ein tragisches Ende gefunden hat. Ja, mit großen Hoffnungen, die wollte ein Leben leben als reiche weiße Frau am Arm eines reichen weißen Mannes und die war dann leider erwürgt unter einem Hotelbett gefunden worden, von irgendeinem Freier umgebracht. Und auch diese Geschichte wird dann eben noch, wurde eben noch nachgedreht. Also man hat dann Interviews noch mit den Überlebenden geführt über sie. Und es ist einer der wichtigsten Filme, weil so viel, also aus der Queer Community, weil so viel von dem, was wir heute selbstverständlich als Jargon benutzen in einer gewissen, in gewissen Kreisen der Queer Community, kommt aus diesem Film. Es sind Zitate, die von RuPaul totgeprügelt werden, in jeder Folge Drag Race, ohne dass die Quellen genannt werden, ist Reading und Shade und Why You Gagging, So She Bring It To You Every Ball. All diese ganzen One-Liner, die überall immer wieder auftauchen, sind alle aus Paris is Burning. Und der Film ist deswegen auch immer noch so wahnsinnig relevant. Es gab eine riesengroße Kontroverse und die gibt es bis heute, weil eben diese weiße Frau, Jenny Livingston, sich in diese Szene reingewagt hat, da, wie viele Leute, viele Kritiker sagen, relativ voyeuristisch, schwarzes und POC-Leben in New York in der Subkultur gefilmt hat und dann eben dem großen weißen Publikum also es quasi verkauft hat, damit Geld verdient hat und die Leute quasi zurückgelassen wurden in ihrer Armut und sie davon gewonnen hat und die anderen nicht. Da kann man dann geteilter Meinung sein, wie das ist in Dokumentationen, ob die Leute da anteilig entlohnt werden sollten oder nicht. Die haben sie auf jeden Fall verklagt und haben gesagt, nee, das geht so nicht. Du schuldest uns Geld. Das war dann ein Riesenskandal und am Ende kam raus, die haben alle Model Releases unterzeichnet, also ihnen steht nichts zu. Sie hatte denen trotzdem vollständig Geld gegeben, aber das bedeutet dann alles nichts mehr. Man kann die teilweise sehr verbitterten Interviews über Paris is Burning mit den Teilnehmerinnen des Films dann nochmal sehen in How Do I Look? Das ist eine Doku in der gleichen Szene von einem deutschen Regisseur namens Wolfgang Busch. Wenn man sich mit dem Thema weiter befassen will, kann man Legendary gucken. Das läuft heute auf HBO Plus. Das ist eine riesengroß aufgezogene Dance Competition, wo es nur um Ballroom Culture und Vogue und so geht, die sensationell produziert ist und wo wirklich die Leute endlich die Bühne bekommen, die sie auch verdienen. Auch das sei einmal ins Herz gelegt. Ich packe Clips dazu zu den Snippets, die man finden kann, packe ich in die Shownotes. Und es gibt natürlich auch zu Pose sehr, sehr viele Parallelen. Also viele der Charaktere, die wir aus Pose kennen, da findet man das Original quasi in Paris is Burning. Also angefangen bei Pray Tell, der MC dieser ganzen Bälle in Pose ist Junior LaBeija 1:1. im Original. Wir haben Blanca, die an Avis Pendarvis und Angie Extravaganza angelegt ist. Wir haben Angel, die Octavia Saint Laurent eigentlich ist. Ich liebe Octavia Saint Laurent, by the way. Ja, also man findet da sehr, sehr viele Parallelen. Ich würde den Film eigentlich wirklich jedem ans Herz legen, der sich homosexuell nennen
oh ja.
möchte.
Auf jeden Fall.
Es ist absolute Pflicht. Es ist wunderschön anzuschauen. Es ist teilweise wahnsinnig rührend. Ich kriege diese zwei kleinen schwulen Jungs auf der Straße immer noch nicht aus dem Kopf, die irgendwie 12 und 15 waren oder so. Ja. Und es ist natürlich auch herzbrechend, weil fast alle an AIDS gestorben sind und niemand mehr da ist. Aber ja, Pflichtfilm, gerade für alle, die sich immer wieder auch dieser Kultur, die sich die aneignen und die sie benutzen und ne, die sich Geld dafür geben lassen, irgendwohin sich irgendwo hinzustellen und ein bisschen zu vogen und so. Do your homework. Thank you.
Ja, wer den Anschlussfilm sehen will, der heißt Kiki und spielt vor 5 Jahren und ist auch von einer weißen Regisseurin, einer Holländerin, deren Name mir jetzt gerade leider entfallen ist, gemacht. Aber begleitet genau diese Szene und die Kinder und Enkel dieser Szene im heutigen New York und ist auch sehr sehenswert. So.
Eine Sache, warte, mir ist eine Sache eingefallen. Bitte. Zwei eigentlich. Einmal Crystal LaBeija, über die wir schon gesprochen haben, ist die erste Queen, die RuPaul ever hat in Drag performen sehen. Daher kam quasi auch die Idee, sich überhaupt dem Ganzen mal anzunehmen. Und Dorian Corey ist eine, ich würde sagen, Transfrau, die auch vorkommt. Die ist in diesem Teil, der nachgedreht wurde, sind die Interviews mit Dorian Corey drin, wo sie sehr kleinteilig erklärt, was Reading ist, was Shade ist, was die Unterschiede sind und so. Und das Tragik, fast schon tragisch-komische an Dorian Corey ist, dass man nach ihrem Tod in ihrem Apartment in einem Trunk, in einem Kleiderkoffer, eine eingeschweißte Leiche von einem toten Mann gefunden hat. Das wurde ja später auch in einer Storyline in Pose wieder verwurstet. Man geht davon aus, es ist bis heute ein Mysterium, man geht davon aus, dass der entweder bei ihr eingebrochen ist oder als Freier zudringlich geworden ist und sie ihn halt töten musste. Oder dass der durch Zufall bei ihr gestorben ist und sie wusste, wenn ich damit jetzt zur Polizei gehe, ich als Transfrau werde sofort eingeknastet für den Rest meines Lebens. Also muss ich mir anders helfen. Aber ja, das Wissen, wenn man diese Interviews schaut, einfach zu wissen, dass die irgendwo hinter sich in einem Sack irgendwie einen toten Mann liegen hat und sie sitzt da süffisant grinsend und erzählt ihre Geschichte, das hat mich immer sehr amüsiert im Nachhinein.
Und wie man sieht, die Storylines und Posts sind Real-Life-Stories. Das ist alles wirklich so passiert. Ich komme zu etwas, was ähnlich ikonografisch ist wie Paris is Burning, aber eine ganz andere Nummer. Und der vielleicht bekannteste Film über Tänzer überhaupt. Dieser Film heißt, basiert auf einem berühmten Bühnenstück und heißt A Chorus Line. Oh. Und ist, also zu A Chorus Line sage ich mal so viel. A Chorus Line ist eine Produktion über also ursprünglich 24, dann 17 Tänzer und Tänzerinnen, die während einer Audition, also während eines Vortanzens und Vorsingens für eine nicht näher benannte Broadway-Show beobachtet werden. Es gibt eine weitere Figur, nämlich den Regisseur dieser Broadway-Show und den Choreografen dieser Broadway-Show. Das ganze Stück lief ab 1975 am Broadway, war bis 1997, bis sie von Chicago überholt worden sind, das meistgespielte Stück der Broadway-Geschichte, nämlich über 6500 Mal. Das lief also viele, 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 viele Jahre lang und war, das muss man dazu sagen, ein absoluter Überraschungserfolg, weil es eigentlich eine Workshop-Produktion war. Also Anfang der 70er Jahre haben sich die beiden Autoren dieses Stückes mit, nämlich James Corkwork und Nicholas Dante, mit Tänzern getroffen. Die beiden waren selber Tänzer und wollten, das Broadway-Musical lag damals im Sterben, weil es hauptsächlich so Stücke wie Mame oder Hello Dolly oder irgendwie sowas gab. Also wie das damals hieß, Old Women Singing Songs. Das war halt also alles nichts für die Jugend und nichts für die Counterculture, die damals en vogue war. Und die beiden haben sich über ein Jahr jeden Donnerstagabend in einem kleinen Proberaum in New York mit verschiedenen Tänzern getroffen und sich deren Lebensgeschichten erzählen lassen. Und diese Lebensgeschichten haben sie auf Tonband aufgezeichnet, sich von allen diesen Tänzern Freigaben für diese Lebensgeschichten unterschreiben lassen und diese Stoffe dann zu einem, das war nicht als wahnsinnig große Produktion geplant, aber zu einem Musical zusammengezimmert, das genau diese Grundvoraussetzung hat, nämlich der Anfang des Stückes ist der Anfang einer Audition in New York für dieses nicht näher bezeichnete Musical, bei dem ist es so ein Massenauflauf von Tänzern, hunderte Tänzer sind auf der Bühne und werden dann nach und nach aussortiert, bis diese 17 Charaktere übrig bleiben, die in einer, nämlich in einer, wie man sagt, a Chorus Line, also heute würde man sagen, einer Girlie-Reihe, einer Tänzerinnen-Reihe am Bühnenrand stehen bleiben und die der Choreograf, weil er sie näher kennenlernen will und der Regisseur auch, bittet, ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Und diese das sind sehr unterschiedliche Charaktere, also das Revolutionäre 1975 war, dass unter diesen 17 Charakteren gleich drei schwule Männer sind, nämlich ein Paar und ein Single-schwuler Mann, die ihre Lebensgeschichten erzählen. Es ist eine ältere Tänzerin, die Sheila, die von mir heißgeliebte Sheila, die darüber berichtet, wie sie Tänzerin geworden ist und wie sie zum Ballett gekommen ist. Es ist ein ganz junger Tänzer dabei, dessen erste Broadway-Audition, das ist, die er erzählt, dass er nur Tänzer geworden ist, weil seine Schwester unbedingt zum Ballett wollte. Es ist eine Tänzerin dabei, die gerade einen Nervenzusammenbruch gehabt hat und deren erste Audition das nach langer Zeit ist. Es ist ein schwules Paar dabei, es ist ein heterosexuelles Paar dabei. Die sind alle keine Stars, sondern die bewerben sich um einen Job auf der Hinterbühne einer Broadway-Produktion. Das sind berufstätige Menschen, die sich um einen Job bewerben und die wir im Laufe dieses Stückes näher kennenlernen und deren Lebensgeschichte wir kennenlernen. Das Ganze war so inszeniert als Broadway-Inszenierung, dass da nicht viel gemacht wurde, sondern da wurde Dreamgirls war gerade gelaufen und war ein großer Erfolg gewesen. Das heißt, auch bei diesem Stück arbeiten wir mit großer Spiegelmontage und da wird viel mit Eindrücken gearbeitet und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es eine sehr karge, fast brechtsche Inszenierung, die da vorgeht, die sich sehr auf die Charaktere konzentriert. Das Überraschende an dieser Produktion war, als sie dann lief, war es ein wahnsinniger Erfolg. Also es lief erst off-Broadway und wurde dann noch im selben Jahr, nämlich 1975, auf eine große Broadway-Bühne, das Schubert Theater, übertragen und lief dort viele, viele, viele Jahre. Damit sind die Macherinnen dieses Stückes sehr reich geworden. Das Problem war, dass die Geschichten der Tänzer, die da erzählt worden sind, also einige der Tänzer, die deren Lebensgeschichten erzählt worden sind, waren in der Ursprungsinszenierung dann auch drin. Aber niemand hat die Geschichte erzählt, die eigentlich seine war, sondern der Regisseur des Stücks, Michael Bennett, hat dann während der Inszenierung dafür gesorgt, dass die Leute ihre Geschichten untereinander gewechselt haben und jeweils andere Geschichten erzählt worden. Das heißt, es wurde wirklich viel gespielt und viel getanzt. Es gab schon, bevor das Stück überhaupt lief, Interesse aus Hollywood, daraus einen Film zu machen. Trotzdem dauerte es nach der Premiere noch 9 Jahre, nämlich bis 1984, bis sich jemand fand, der den Mut hatte zu sagen, daraus kann ich auch einen Film machen. Diese Person war überraschenderweise Richard Attenborough, ein schon damals relativ alter englischer Regisseur, der damit berühmt geworden war, dass er Gandhi inszeniert hatte. Und A Chorus Line ist einer meiner prägenden Filme. A Chorus Line ist, das muss ich dazu sagen, kein wirklich guter Film, weil er es nicht schafft, aus dieser Bühnenproduktion etwas zu machen, das als Film wirklich selbstständig funktioniert, sondern das, was man beobachtet und das, was daran faszinierend ist, sind nach wie vor diese Geschichten dieser Tänzerinnen. Das, was daran faszinierend ist, ist, das Ding kam 1984 raus. Ich habe den 1986, als er endlich in der DDR lief, auch gesehen. Und Das war einer der ersten Male, dass ich überhaupt schwule Männer auf der Leinwand beobachten konnte und schwule Männer in einer auf der Leinwand beobachten konnte auf eine Art und Weise, die ganz selbstverständlich und ganz selbstbewusst schwul war, wo überhaupt nicht die Frage gestellt wurde, warum sind diese Figuren schwul, und ihre Homosexualität war überhaupt nicht die Geschichte, sondern die waren einfach schwul und waren Teil der Geschichte und Bums. Das heißt, das war damals, zumindest für das queere Publikum, eine große, große Offenbarung. Und das Problem an diesem Film ist, dass er nicht mal versucht, dieses Bühnenstück zu übertragen, sondern dass die Musik zu dem Stück ist von Marvin Hamlisch. Marvin Hamlisch hat unter anderem so wahnsinnig schöne Sachen gemacht wie Funny Girl und war dann lange der Komponist und Arrangeur für Barbara Streisand. Hat auch zusammen mit Frau Streisand für The Way We Were einen Oscar gewonnen, und ist ein generell großer Musiker, der noch vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube vor 6 Jahren, gestorben ist und damals sehr jung war. Das Ganze ist eine, ich will jetzt mal sagen, im besten Sinne des Wortes Nummernrevue, weil du halt jedes Mal die sehr unterschiedlichen Geschichten dieser Tänzer hörst. Der Film ist bis auf eine einzige Rolle mit Broadway und Broadway-Veteranen und sehr, sehr guten Tänzern besetzt. Die einzige Person, die man aus diesem Film vielleicht schon mal gehört hat und wo Tatjana jetzt wieder aufwacht, ist, ja, Audrey Landers. Die auch,
Afton Cooper.
Die als Afton Cooper auch in Denver Clan vorkam.
Dallas.
Dallas. und Audrey Landers ist in einer sehr komischen Rolle besetzt, also komisch im Sinne von merkwürdig, weil Audrey Landers ist in der Rolle der Tänzerin besetzt, die eigentlich einen klassischen Ballettkörper hat, nämlich relativ flachbrüstig und flacharschig und relativ unsexy, und die dann irgendwann beim Vorsprechen rausfindet, dass sie genau daran scheitert, nämlich dass immer alle Leute sagen, Dance 10 looks 3. Und die sich dann irgendwann Titten und Ärsche anschrauben lässt. Das Problem an dieser Nummer, zumindest für Frau Lenders, ist, die Titten, also sie hat sich erstens mehrere Ärsche anschrauben lassen, zumindest sieht es so aus. Und die Titten, die sie sich hat anschrauben lassen, sind allerhöchstens ein B-Cup, also wenn überhaupt. Das heißt, wenn sie die ganze Zeit über jetzt doch ihre beeindruckende Oberweite singt, steht man die ganze Zeit so ein bisschen davon und denkt, I don't see it. Und
where's the beef? Where is it?
Aber das ist auch eine der komischen Nummern im Film. Also die ist als komische Rolle angelegt und auch so gemeint. Und das Spannende an der Chorus Line ist, nach dieser langen, langen Produktionsphase, es gab im Gegensatz zu Paris is Burning keine Klage, sondern die Tänzerinnen, auf deren Geschichten dieses Musical basierte, haben dann irgendwann sich mit den Produzenten daraufhin geeinigt, dass sie anteilig an allen Produktionen und Einkünften aus diesem Musical beteiligt werden. Und davon leben die heute teilweise auch sehr, sehr gut, weil A Chorus Line ist nach wie vor eines der meistgespielten Stücke der Welt und läuft in vielen Produktionen auf sehr unterschiedlichen Bühnen seit 30 Jahren oder 40 Jahren und führt dazu, dass diese Leute zusätzliches Einkommen haben, was für alte Tänzer oft ein Problem ist, weil wenn die nicht als Choreograf oder Tanzlehrer arbeiten können, sind das oft sehr bittere späte Existenzen. Das Problem an dem Film ist, dass Attenborough ein paar Entscheidungen getroffen hat, die mit dem Bühnenstück überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also es gibt eine Nummer in dem Stück, die heißt What I Did for Love und handelt eigentlich genau davon, nämlich, dass Tänzerinnen sich Gedanken darüber machen, dass sie eine kurze Karriere haben, nicht böse darüber sein können, aber das, was sie getan haben, aus Liebe zu dieser Ausdrucksform tun und deswegen auch kein Problem mehr haben. Im Film ist diese Nummer, also die Rolle des Regisseurs spielt Michael Douglas, der damals auch schon ein großer Filmstar war und der große Filmstar, mit dem dieser Film verkauft werden sollte. Im Film ist diese Nummer sozusagen eine Liebesballade für Michael Douglas, weil die Cassie, die im Film eigentlich die erfolgreichste von all diesen Tänzerinnen ist, die sich darum bewirbt, an dieser Chorusline teilnehmen zu dürfen und auch schon als Solistin Erfolge hatte, war mal mit dem Regisseur zusammen. Und das ist in dem Film über Dialoge auch sehr schön gelöst. Attenborough hat sich entschieden, dass er diese Rolle anders anlegt und auf eine Liebesgeschichte hintrimmt. Das haben ihm viele Kritiker damals übel genommen. Viele Leute, die die Bühnenshow lieben, hassen den Film. Ich habe den Film zuerst gesehen und dann die Bühnenshow und mag beides. Wenn man was über Tänzer lernen will und das Leben von Tänzern und ihnen nebenbei dabei zugucken will, wie die Darsteller, die wirklich bis auf Audrey Landers alle ausgebildete Tänzerinnen sind, fantastische Arbeit leisten und fantastisch tanzen und großartig Schauspielern, sollte A Chorus Line nochmal dringend gesehen haben. Auch, weil darin ungefähr 4 bis 5 Lieder drin sind, die jeder, der sich homosexuell nennt, kennen sollte. Zum Beispiel What I Did for Love oder At the Ballet oder Dance 10 Looks 3. Und weil es ein Musical ist, von dem nicht mal Barbie wirklich genervt ist.
Nee, I like it.
Das wäre dann die zweite Empfehlung, die ich heute aussprechen kann. Tatjana, möchtest du noch auf irgendwas draufsudeln? Nein, du hattest gesagt, du hast noch irgendwas Tolles.
Ich will gar nicht sudeln, weil ich das Glück hatte, einen Film zu entdecken, der zwar auch mit Tanz zu tun hat, aber vor allen Dingen dieses Feuer, diesen unbedingten Willen, wenn es in einem drinsteckt, dass man Tänzer werden will oder Tänzerin, dass man dann wirklich Klippen umschifft Berge und Höhen erklimmt, die einen über sich selbst herauswachsen lassen. Und da gibt es einen Film, der so schön das zeigt. Und das war ein Tipp von Barbie, weil ich gucke ja aus Prinzip keine Tanzfilme, weil es mich nicht interessiert. Insofern habe ich jetzt keinen von denen, die er gesagt hat. Also Paris and Burning kenne ich natürlich, aber Chorus Line trotz Afton Cooper habe ich nie gesehen. Und die sind auch nicht. Es geht um Billy Elliot. Aber Greg Birch war doch
genau deine Baustelle.
Welcher bitte?
Greg Birch.
Ja. Yeah.
Surprise! Welcher? Das wäre genau dein Ding.
Welcher Film? Das wäre genau dein Ding.
Der spielt einen wunderschönen schwarzen Tänzer, der auch einen wunderschönen Körper hat.
Nein. Da habe ich Gene Anthony Ray in Fame und der muss für immer reichen.
Aber der ist eigentlich genau deine Baustelle. Ray, er singt auch ein Lied, darüber, indem er genau beschreibt, wie er zum ersten Mal gefickt hat.
Nein. Gene Anthony Ray, ich bin ja treu, ich habe euch doch erzählt, wenn ich mich einmal in einen Eckstricher DJ verliebe, dann bin ich gleich 5 Jahre in den verliebt, so ist es nun mal. So, Billy Elliot, der Film vom 2000, handelt also von einer Working Class Familie im Norden von England. Es ist ein englischer Film und ich bin der Meinung, solche Filme können auch nur Engländer machen, der wäre in Amerika so nicht möglich gewesen. Er spielt 1983, 84 zur Zeit des großen Bergarbeiterstreikes in einem dieser Bergarbeiterdörfer. Bergarbeiterdorf 1984 in England bedeutet eine Ansammlung von gleich aussehenden roten Backsteinhäusern und ein hartes, hartes Leben, die Männer von der Arbeit gezeichnet, früh tot, die Frauen abgearbeitet, keine Zukunft, in dem Dorf gibt es nichts außer einer Schule und vielleicht einen Kaufmannsladen, man hat kein Geld zu verreisen, die Armut ist mit Händen zu greifen, Kohle ist natürlich da, das A und O, also das heißt Zentralheizung und sowas gibt es da natürlich auch nicht, die Winter sind kalt und lang und jeden Tag kann der Mann unter Tage bleiben. Und der Sohn dann auch, weil natürlich treten die Söhne in die Fußstapfen der Väter und die Mädchen werden früh verheiratet und haben ein freudloses Leben, in dem sie nachts von besoffenen Alten gefickt werden und dann irgendwelche Kinder kriegen, die auch wieder in den Berg müssen.
Was für ein schöner Film.
Und das ist diese harte Realität, die in England wirklich ja und auch in Deutschland, wir hatten ja auch diese Kohleabbau, das ist halt so. So, und nun haben die gestreikt und in dieser Familie ist also die Mutter inzwischen leider Gottes tot und es lebt noch der verhärtete Vater, der ältere Sohn, der auf den, in den Fußstapfen des Vaters auch schon Bergarbeiter ist und der ungefähr 9- bis 11-jährige Elliot, der ein eher verträumter Typ ist, der auf seinem Bett tanzt abends, anstatt
so wie
schlafen
Barbie
zu gehen. Und der seine tote Mutter sieht, also die dann symbolisiert, wie wichtig ihm die Mutter immer noch als Einfluss ist, obwohl sie schon tot ist, also der vereinsamt ist. Und der Vater und dieser junge Sohn, die haben gar keine gemeinsame Sprache miteinander. Also der Vater ist natürlich völlig absorbiert von dem Streik. Die haben ja wie viele Monate, Paul? 14 Monate?
15.
15 Monate haben die Bergarbeiter gestreikt, bis die Thatcher die nun endgültig in Bausch und Bogen zerschlagen hat. Und der große Bruder ist natürlich auch total, wird radikal und will da irgendwelche Bomben legen und so weiter. Und dann ist da dieser kleine verträumte Sohn und der Vater hat keine Sprache mit diesem Sohn und merkt aber nur, dass der zu weich ist für das harte Leben und will aus seiner Vaterliebe, die er nicht anders zeigen kann, will er diesen Jungen fit machen für das Leben, was jetzt kommt und schickt ihn also zum Boxen. Und das ist bei diesem Jungen, man merkt es schnell, vergebliche Lebensmühe, weil der kommt natürlich zu diesem Boxen und ja, versteht es nicht, findet es scheiße und alle Boxjungen da, diese ganzen Hetero-Jungs, die sind alle irgendwie nichts für ihn. Er ist auch hetero, aber er ist anders. Er hat eine andere Gemütslage. Also Boxen ist nichts. Und irgendwann, dann hat er einen Freund wenigstens in der Schule, einen Gleichaltrigen. Der ist sehr liebevoll und auch ein eher weicherer Typ und das ist sozusagen sein Freund und der macht ihm sein Leben so ein bisschen farbiger. Ja, ansonsten Boxen und schlechtes Essen. Und ein Vater, der nicht spricht. Der Vater hat Hände, die sind so groß wie wirklich richtig große Bratpfannen. Also auch dieser Schauspieler ist so immens gut. Gary Lewis heißt er. Der sieht aus, du hast sofort Angst vor dem. So ein grobschlächtiger, brutal aussehender Typ, der seinen Sohn zwar jetzt nicht schlägt in dem Film, aber wo du merkst, der ist latent bedrohlich und der große Bruder ist sowieso ein Arschloch. So, und nun durch diese Streiksituation irgendwann anstelle des Boxens probt da das ortsansässige Mädchenballett. Ne, da ist eine Ballettlehrerin, eine Gescheiterte, die da kettenrauchend irgendwie die Mädchen, die nach der Schule auch nichts zu tun haben, durch diese Pas de Deux scheucht und die das auch sehr ruppig macht. Und der kleine Elliot kommt also irgendwie in diesen Saal und sieht die und ist sofort geflasht. Aber auch natürlich, der kann immer nicht seine Gefühle zeigen. Der hat ja nie gelernt, richtig Freude zu zeigen, sondern nur, wenn er nachts alleine auf seinem Bett tanzt. Der ist also relativ starr in seiner Mimik und verstockt. Und stellt sich trotzdem dazu und macht mit. Und sie stellt das gar nicht in Frage, diese knallharte Ex-Ballett-Maus, die sehr dick und grobschlächtig und von Misserfolg gezeichnet inzwischen diese Bergarbeiter-Mädels da durchtrimmt. Die sagt einfach, stell dich dazu, red nicht viel, mach mit. Und die erkennt ein Talent. Und der Junge kann plötzlich Sachen, die man wohl nur kann, wenn man schon lange geübt hat. Und die merkt plötzlich, dass da irgendwas drinsteckt, was über ihre Fähigkeiten natürlich auch hinausgeht und fängt erstmal an, ihn so ein bisschen zu bearbeiten und dann geht es jetzt irgendwie, kommt es raus, natürlich der Vater rastet aus, dass er nicht beim Boxen ist und so weiter und die Frau sagt zu ihm, hören Sie mal, Ihr Sohn, der muss an die Royal Irgendwas Academy nach London, der muss sich da mal bewerben, der ist richtig gut und der Vater verbietet das natürlich und bedroht den Sohn und so weiter und so fort. Und irgendwann erwischt der Vater den Sohn, den Elliot, wie der mit seinem besten Freund so eine ganz zärtliche Tanzszene sozusagen tanzt, nur für sich, beide im Umkleideraum. Und das ist für mich auch die Szene des Filmes, also der beste Freund entpuppt sich später als schwul. Aber der Elliot eben nicht und diese Tanzszene, die der Vater nun beobachtet, endet natürlich in einer Riesenschreierei, wo der Elliot dann nicht zurück und sich wieder in sein Schneckenhaus und in seine emotionale Unbeweglichkeit versteckt, sondern der Elliot ist so sauer, dass er dem Vater trotzig in die Augen guckt und dann eine Tanzshow dem liefert und dem Vater zeigt ohne Worte, wie der Tanz seine Emotionen nach außen bringen kann. Und das macht der kleine Schauspieler so sensationell.
Jamie Bell.
Du heulst dich unterdurch, wie dieser trotzige kleine Junge voller Wut dem Vater ins Gesicht tanzt. Und das Tolle ist eben auch, dass der Vater dann so angelegt ist, dass er nicht so stur wie diese Bergarbeiter-Typen, dass ich stelle mir vor, das ist wie schleswig-holsteinische Bauern, ne? Die sind super stur eigentlich. Und der Vater begreift aber mit seiner Liebe, die er ja in sich auch versteckt hat, dass das tatsächlich etwas ist, was er nicht mehr aufhalten kann, und switcht es quasi um und fängt an zu sammeln, dass sie das Geld nach London haben, um da sich vorzustellen, und dann geht der Film eben so weiter, ja, am Ende ist ein Happy End, also man muss ja auch nicht alles erzählen, aber das ist dann richtig, richtig, richtig schön, dass der Vater eben noch auf der Seite der Guten landet und der Elliot dann seinen Lebenstraum doch sich erfüllt. Es ist natürlich noch mit allen dramaturgischen Kniffen, aber es ist ein Film, der einen zu Tränen rührt und wo dieser Tanz eben als Ausdrucksmittel, weil Worte nicht da sind und schriftliches Talent ist ihm auch nicht gegeben und singen kann er auch nicht, aber tanzen. Und das ist richtig schön, den kann ich nur empfehlen. Und das geht auch tatsächlich, was es für mich noch immer schöner macht, weil ich bin ja ein großer Fan von Biografien, also es gibt tatsächlich einen Tänzer, Philip Mosley, nach dessen Leben ist dieser Film gedreht worden und ja, hat so eine Tonlage, so ein bisschen wie Beautiful Boy, hieß das so, mit diesem kleinen Jungen aus der Arbeitersiedlung, mit dieser tollen Mutter, diese Liebesgeschichte. Oh. Beautiful irgendwas.
Beautiful Thing.
Beautiful, beautiful Thing, genau. Das ist so ein bisschen so diese das Talent der Engländer, ihre Working Class doch noch glänzen zu lassen.
Oder sogar Rocketman. Also diese
nee, Rocketman Stelle. Nicht.
Nee, aber wo
ja, kleine auch. Eltern
dann das
ja,
Piano
auch.
Entdeckt und da so hingebracht ja. wird und so. Das ist ja auch so, das hat so eine ähnliche.
Ja. Und es hat ganz viele Ebenen. Und 2004 wurde auch ein Musical daraus gemacht, die Songs
von Elton John.
Genau.
Was immer noch gut läuft auch, oder?
Und es läuft ohne Ende.
Ja.
Also das ist eine tolle, tolle Geschichte. Und das ist ein Tanzfilm, der mich richtig, richtig, richtig begeistert hat. Mhm. Ganz toll. Kann ich nur empfehlen.
Hauptrolle Jamie Bell, die Tanzlehrerin, wird von der wunderbaren Julie Waters gespielt.
Ich kannte sie vorher nicht, aber die ist wunderbar. Die ist wunderbar. Vor der kriegt man auch eigentlich Angst, aber so müssen auch Tanzlehrerinnen sein.
Ja.
Kennt ihr, im Himmel ist die Hölle los?
Ja.
Wo Mimi immer aufs Eis muss und die Eislehrerin ist die von der Werbung von Ariel. Wie die parodiert diese Rolle. Das ist sehr lustig.
Billy Elliot ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, ganz einfach, weil ich bin da ganz bei dir.
Ja,
also
so
diese Proletarier-Dramen, in denen Proletarier nicht ausgestellt, sondern ernst genommen werden, das
genau.
können die Engländer, glaube ich.
Das können die.
Mir fällt in Deutschland auch kein direkter Vergleich
Doch,
für sowas.
Doch, Heimat von Edgar Reitz.
Ja,
das Heimat ist,
aber das ist natürlich,
so toll auch.
Aber das, klar ist Edgar Reitz Heimat natürlich toll. Und natürlich gibt es gerade im ostdeutschen Fernsehen jede Menge vergleichbares Material. Aber sagen wir mal, ein Kinofilm, Heimat ist ja nun ein sehr, sehr, sehr langes Projekt, der diese Energie aus dieser, und der es nicht aus einer beobachtenden, sondern einfach aus einer teilnehmenden Perspektive macht.
Emotionen.
Das wäre mir nicht bekannt. Und so Pride erzählt natürlich, über den wir auch schon gesprochen haben, erzählt natürlich eine Geschichte aus der sehr ähnlichen Zeit.
Mit demselben Menschenschlag.
Und mit demselben Menschenschlag in derselben Gegend. Und es gibt auch noch eine Reihe von anderen Filmen, die das tun.
The Crown hat eine Folge mit so einem Bergwerksunglück. Das ist auch nochmal genau gezeigt, wie die da leben.
Ja, dieses Bergwerksunglück, was du da erwähnst, war ja einer der Auslöser des Streiks. Also deswegen. Und der Streik kommt in The Crown übrigens auch vor.
Mhm. Ja. Es ist ein super Film.
Ja, ist es wirklich. Also ich habe auch jetzt beim Zuhören nochmal, wir sind auch nochmal die Tränen in die Augen gestiegen, weil ich tatsächlich, ja, das klingt jetzt sehr, ja, aber das ist
Sag
so
es eine, einfach.
Das ist so eine der großen, also wenn ich Regrets hätte, und eigentlich habe ich sie nicht, aber damals nicht beim Tanz geblieben zu sein, ist eine Sache, die auch, glaube ich, heute mein Feuer, wenn ich diese Filme angucke, das, was es emotional in mir auslöst, das hat damit zu tun. Das
also
ist so ein, also gerade diese Szene, wie er da vor seinem Vater tanzt, obwohl
ja,
alle über ihn
unfassbar.
Lachen und alle ihn aus, also der Punkt, wo ich damit
unfassbar.
Aufgehört habe, dass er da weitermacht und so, das berührt mich emotional schon sehr.
Total. Mich auch, obwohl ich Tanz hasse.
Klar, aber das ist ja sowieso irgendwie, ich glaube, das haben wir alle drei nicht gemacht, an einem bestimmten Punkt, mit Dingen, die wir wirklich lieben, aufzuhören. Obwohl Leute gesagt haben, das geht nicht. Oder
also ich habe aufgehört.
Ja, aber du hast ja eine andere Art von Bühnenpräsenz entwickelt.
Sure, aber.
Und irgendwie, das ist natürlich was mich nachhaltig umtreibt, wenn ich Eltern sehe, die ihre Kinder auf eine bestimmte Art und Weise, ganz einfach, weil der Kapitalismus das so vorschreibt, auf eine bestimmte Art und Weise marktfähig machen wollen, und immer dafür sorgen wollen, dass ihre Kinder erstmal ein gutes Auskommen haben und dann glücklich sind. Mm. Und ich glaube, wenn mehr Kindern gestattet werden würde,
ja,
zu tun, was sie lieben, statt zu tun, was richtig ist,
ja,
dann hätten wir mehr glückliche Künstler.
Hundertprozentig.
Das soll aber nicht missverstanden werden. Bei mir war es nicht der Vater, es war das Umfeld. Also ich wurde einfach so viel gehänselt.
Klar, aber das ist ja klar, aber das ist ja immer das Ding. Und ich meine, letzten Endes, weißt du, natürlich war der Traum ursprünglich mal Schauspieler oder Tänzer zu werden, auch bei mir. Aber die Frage ist, bei Tatjana
offensichtlich. Natürlich war der Traum bei mir. So, Schauspieler und Tänzer zu werden?
Ja, war ich.
Marilyn Monroe warum zu werden, natürlich? War der Traum.
Naja, nein, null.
Weiß ich nicht. Also bei mir war das so, ich wollte immer so als Kind, ich habe ganz, ganz viel getanzt und jeden Tag viel für mich alleine und wollte und habe mich mit 16 auch mal an der Schauspielschule in Leipzig beworben und die waren und bin da auch weit gekommen und die haben gesagt, Mäuschen, komm mal in 2 Jahren wieder, du siehst aus wie 12, wenn wir dich jetzt 4 Jahre ausbilden, kann ich keinen Mensch besetzen. Und das war auch so. Ich sah damals wirklich, ich war einfach extrem jung und extrem spillerig und es wäre einfach nichts geworden. Und so als ich 2 Jahre später hatte ich völlig andere Interessen und und war ganz woanders. Aber letzten Endes diese, sagen wir mal, Jungs, die tanzen, tun das, weil sie tanzen wollen und die sollte man auch lassen.
Ja, ich bewundere da eher diesen Ehrgeiz in sich. Also das ist jetzt völlig unabhängig von Tanz, sondern dass du in dir ein Feuer hast, was so stark ist, dass du damit Widerstände überwindest. Das hatte ich nie. Ich war immer ehrgeizlos, immer. Mir ist alles in Schoß gefallen und deswegen bewundere ich jemanden, der das in sich hat und der das auch Tatsache verwirklicht.
Aber das stimmt doch so auch überhaupt.
Total stimmt das.
Du bist doch nicht in Afrika gelandet, weil du ehrgeizlos bist.
Total, total. Was mir das Leben in den Weg gespült hat, da hatte ich dann die Schlauheit zu sagen, ja oder nein, aber selber aktiv nach etwas so zu suchen, habe ich ja nie gemacht. Ich wurde ja immer gefragt.
Das kann ich so für mich nicht sagen. Ich habe mich bestimmt.
Ich rede schon ja auch von mir und nicht von dir. Also insofern.
Not for long.
Ne? Das war so bei mir. Und deswegen finde ich das toll, wenn jemand das kann, wenn jemand die Kraft hat. Und das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern und allem dazwischen, dass ihr Momente euch nicht entmutigen lasst, sondern das Feuer, was in euch brennt, erkennt und danach dann auch weitergeht.
Ja, und wenn ihr Kinder habt, lasst die alles tun, unterstützt sie, schubst sie dahin. Ja. Wenn der Junge tanzen will, soll er tanzen. Wenn das Mädchen
wenn ihr keine Worte dafür habt, zeigt
Fußball spielen will, schickt
Billy Elliot als Film, wortlos und sagt, so bin ich auch, fertig. Das versteht das Kind schon.
Bums.
Bums. Tschüss.
Ich sag nochmal Sprüchlein. Ihr Lieben, wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, Lobkritik, ähnliches mehr, dann könnt ihr das bitte tun an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das Wort too ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und wenn ihr uns bitte danke, liebe, gerne schöne 5-Sterne-Bewertung geben wollt bei Apple Podcast, freuen wir uns sehr darüber. Und auch mit einem kleinen freundlichen Kommentar ist uns sehr gedient.
Ja, und auch unsere Facebook-Seite.
So, ich sage noch Folgendes, wenn ihr tanzen gehen wollt, was ihr in bestimmten Städten in Deutschland zumindest im Moment wieder könnt,
2G,
lasst euch bitte impfen. Ja. Für die Leute, die das noch nicht haben, lasst euch bitte impfen. Hier sitzen 3 geimpfte Menschen, denen ihr die letzte Stunde zugehört habt, denen es super geht damit.
Ja, der Arm ist noch dran.
Der Arm ist noch dran und unsere Seele ist leichter.
Und ich bin nicht magnetisch.
Und es ist niemand magnetisch und wir haben auch sonst wenig Anziehungskräfte.
Gut, vielleicht wird es. Nein, alles gut. Macht das. Macht das, Leute. Macht das Leben einfacher.
Ja. Okay. Thanks to you so, very much.
Auf Wiedersehen.
In 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.